Der Sneakpot ist zurück im Jahre 1984. Bevor wir uns dem bewaffneten Kampf gegen die Maschinen anschließen werden, besprechen wir für euch unter anderem den Film Terminator Genesis. Mit mir hier als T-1000 Robert Krüger.
Oder so ähnlich. Hallo.
Und der alte T-800, wir kennen ihn. Ist noch kein.
Ja, fühlt sich gut, wieder hier zu sein. 1984, als ich eingeschult wurde.
Ich dachte, du würdest AB Bergwagen.
Achso. Das sag ich dann am Ende.
Ah, okay. Aber vielleicht sagt ja Stefan Giesbert, dass er zurück ist.
Oh, gut. Es war ein bisschen gemein, dass ich den Christoph als letzten vorgestellt hat, weil der hat den Film ja gar nicht gesehen. Denn Robert hat ihn gesehen. Terminator Genesis. Worum ging's?
Na, natürlich, worum soll's gehen? Es geht um Arnold Schwarzenegger. Es ist ein Actionfilm und es spielt in allen möglichen Jahren. Wir haben wieder John Connor. Also am Beginn des Films sind wir im Jahre 2029. Die Schlacht der Menschen oder der übrig gebliebenen Restmenge Menschen gegen die Maschinen ist immer noch im vollen Gange.
Das sind auch nur noch 14 Jahre, ja?
Also das ist schließt an diesen Kriegsfilm mit Christian Bale an, oder was?
Ja, so ein bisschen. Also es ist am Anfang, man sieht im Trailer schon so eine Atombombenexplosion, nochmal so den Judgment Day, wie alle Raketen durch die Gegend fliegen. Das ist im Grunde alles der Eröffnungssequenz des Films entnommen. Also wir kriegen da nochmal so einen ganz kurzen Abriss, damit wir ungefähr wieder wissen, wo wir in der Geschichte sind. Also Erwachen von Skynet, Auslösen aller Atombomben, Weltvernichtung und so weiter. Und danach Krieg der Menschen gegen die Maschinen. Und dann springen wir ins Jahr 2029. John Connor und seine rechte Hand, Carl Reiss, sind immer noch dabei, gegen die Maschinen zu kämpfen und planen einen großen Schlag gegen das Zentrum von Skynet. Und der Schlag gelingt.
Wird er wieder von Christian Bale gespielt?
Nein. John Connor wird gespielt, oh Gott, jetzt hast du mich eiskalt erwischt.
Jason Clarke.
Also von einem anderen.
Jason Clarke, genau, der war's. Aber die Hauptfigur unseres Films ist nicht John Connor, sondern Kyle Reese, gespielt von Jay Courtney.
War das der letztes Mal von Sam Worthington gespielt wurde?
Du kannst mir Fragen stellen. Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Lass mich das kurz nachgucken, dann klären wir das auch noch. Nein, das war Marcus Wright. Kyle Reese wurde von Anton Yelchin gespielt.
Oh je.
Tja, so, jetzt weiß es. Ja, also der Schlag gegen die Maschinen ist offensichtlich erfolgreich. Alle Maschinen gehen plötzlich einfach aus, fallen um, alle Terminatoren tot, also tot im Anführungszeichen. Diese ganzen Flugdrohnen fallen vom Himmel. Also es ist eine Riesenschlacht und plötzlich zapp alle aus. Weil der Schlag gegen die Maschinen erfolgreich gewesen ist, das Zentrum von Skynet ist gefallen. Unser Kamerafokus, wo wir dabei waren, ist aber ein anderer Angriff gewesen, der parallel durchgeführt wurde und eigentlich zur Folge haben sollte, dass diese Zeitmaschine nicht benutzt werden kann. Und wir erfahren dann aber, okay, gewonnen, aber irgendwie doch nicht gewonnen, weil leider haben die Maschinen es geschafft, die Zeitmaschine zu aktivieren und haben einen Terminator nach 1984 zurückgeschickt. Also muss jetzt irgendjemand hinterher und muss verhindern, dass dieser Terminator Sarah Connor umbringt. Und es melden sich Dutzende Freiwillige, aber unsere Kyle Reese-Figur wird ausgewählt und darf hinterher. Und das passiert dann auch. Er kommt hinterher und erstmal springen wir nach 1984. Wir sehen, wie der Terminator ankommt. Ein digital wieder auf jung hergestellter Arnold Schwarzenegger kommt wie im Terminator 1 an und geht zu den Punkern. I need your boots and your jacket und so, die Nummer. Und in dem Moment.
Gleichen Szene?
I need your clothes, your boots and your motorcycle.
Ich glaube, das ist das nicht aus 2?
Ja, das ist aus 2.
Da geht er ja auch in diese Bar rein, gell?
Ja, genau.
Ich glaube, in 1 geht er ja zu den Punkern, oder bringe ich jetzt was durcheinander?
Das weiß ich nicht. Ich habe den zweiten wesentlich öfter gesehen als den ersten.
Das geht mir nämlich auch so.
Weil er auch wesentlich besser ist.
Ja, also um da eine Frage vom Stefan zu beantworten, ja, das sind so ziemlich dieselben Szenen. Also es ist nicht original, es ist, sie haben jetzt nicht aus dem alten Film rausgeschnitten, aber sie haben das ziemlich gut versucht zu wieder zu kreieren.
Okay, cool. Mhm.
Und noch bevor diese Szene zu Ende ist, taucht aber ein etwas gealterter T-800 auf, unser heutiger Arnold Schwarzenegger.
Wie kann denn ein T-800 altern?
Das wird erklärt, das wird alles schön erklärt. Ah, okay. Das Fleisch ist lebende Substanz und das altert. Die Mechanik darunter natürlich nicht.
Wundervoll.
Ja, das war eigentlich, also ab da und jetzt, vielleicht erzähle ich noch ein, zwei kleine Dinge und dann muss man es dann auch dabei bewenden lassen. Also Arnie kommt um die Ecke, you won't be needing any clothes, und dann gibt es großes Gekloppe. Mhm. Und dann haben wir schon mal den ersten schönen Kampf ein. Naja, der alte Arnie hat ja genug an. Der hat eine Lederjacke oder sowas an und einen Kapuzenpulli.
Okay.
Und der andere ist nackt, ja. Und dann gibt's auf der Fresse.
Das ist auch aus irgendeiner Fantasie entsprungen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall auch beeindruckend gemacht, wenn du siehst, was da mit CG heute möglich ist. Wenn sich da halt zwei Arnold Schwarzeneggers und der eine ist sein heutiges Alter und der andere ist von damals. Und der sieht auch wirklich jung, aber auch sehr original aus. Also du merkst da auch nicht, dass das aus dem Computer ist.
Okay.
Klar kommt der Sache das entgegen, dass sich so ein Terminator ein bisschen hölzern bewegen darf und man ihm das nicht übel nimmt.
Ja, das war ja auch damals schon mit seinem Dialekt. Der hat ja im Original hat er sich ja selbst gesprochen, klar, war der ja nicht synchronisiert und sprach eben mit diesem absurden steirischen Dialekt oder Akzent ja im Endeffekt. Und das war halt plausibel, weil der ist ja kein Mensch, der kann ja total komisch reden.
Ja.
Ja, genau.
Ich hab jetzt einen Podcast gehört, Interview-Podcast mit Arnold Schwarzenegger. Da erzählt er, dass er Sprachtraining gemacht hat, aber nicht, um seinen Akzent wegzukriegen, sondern nur, damit er alle Wörter richtig ausspricht. Also er hat, nee, das ist super, weil das ist eben auch was von seinem Kapital. Also dieser Dialekt, den wir so lustig finden, der aber in Amerika total cool ist.
Ja.
Und da haben die, hat er gesagt, so ja, ich habe Sprachtraining gemacht, aber ich habe nicht Sprachtraining gemacht, um meinen deutschen oder österreichischen Dialekt wegzukriegen, sondern damit ich alle Wörter richtig ausspreche, damit die Leute mich verstehen.
Mhm.
Und in dem Interview, mir ist es dann aufgefallen, so das Interview geht weiter und er redet halt, ja, aber die Wörter sind halt Englisch alle richtig ausgesprochen, also die Betonung und sowas ist richtig, ist halt nur manchmal so ein bisschen quatschig, aber...
Aber er hat halt einen absurden Akzent.
Absurd Akzent. Und
aber auch ganz sympathisch, also mir gefällt das.
Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Und das Interview war, das Interview war echt gut. Müsste mal googeln.
Den Film, das kann man schon durchaus gucken. Also. Sag nochmal, wie der Podcast hieß. Ich habe dir gerade reingeredet.
Tim Ferriss, das ist der Autor von 4-Hour Workweek. So ein Effizienzgedöns. So. Ja. Und der macht halt so Podcasts, wo er Leute interviewt und rausfinden will, was die so erfolgreich machen. Und da ist halt irgendwie in einer Folge Arnold Schwarzenegger drin.
Naja, wenn man das bei Arnold Schwarzenegger wissen will, dann muss man nur seinen ersten Film schauen, Pumping Iron. Da wird einem vieles klar.
Genau.
Den habe ich hier, glaube ich, auch schon mal besprochen im Sneak
Podcast. Ja, da hatte ich irgendwie gehört, da hattest du besprochen und irgendwas hat mich daran gestört. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr was. Keine Ahnung. Ist egal. Ist lang her.
Ja, zurück zum Film. Nach diesem ersten Gekloppe merken wir dann schon relativ deutlich, irgendwie läuft das jetzt alles anders, als wir das aus Terminator 1 kennen. Und wir kriegen das dann erklärt. Also bei der Rückreise ist irgendwie eine alternative Zeitlinie gestartet. Und Carl Reese merkt auch sofort, wenn er dann ankommt, dass da eine alternative Zeitlinie ist, weil er hat plötzlich Erinnerungen an seine eigene Kindheit, die aber nicht die Kindheit sind, die er eigentlich verbracht hat. Also er erinnert sich plötzlich an eine alternative Kindheit, die er gehabt hat. Und als dann Sarah Connor auch völlig, völlig bewusst sich der Tatsache ist, dass es Terminatoren gibt und dass es Judgment Day geben wird und dass John Connor ihr Sohn sein wird, obwohl er noch nicht geboren ist, und sie das alles weiß und nicht überzeugt werden muss, wie eigentlich im ersten Teil. Mhm. Sie ist auch überhaupt kein verschüchtertes Fräulein, die irgendwie gar nicht weiß, wie ihr geschieht, sondern eine taffe Type, die einfach irgendwie Terminatoren rechts und links umbringt, wenn es sein muss. Spätestens da wird Kyle Reese dann klar, dass mit dieser Zeitlinie irgendwas nicht ganz richtig ist und damit der Film dann nicht in den 80ern bleiben muss und so ein fieser 80er-Movie wird, nachdem der Fanservice in 1984 geleistet wurde, springen wir dann nach 2017, will ich jetzt auch gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber dann kann der Film halt in unserer Zeit spielen und kann noch schöne Scherze darüber machen, dass Skynet vielleicht heutzutage nicht mehr als ein Programm des Military Industrial Complex daherkommen würde, sondern einfach als schickes Betriebssystem oder als eine App für unsere Smartphones und wir alle sie uns noch freiwillig installieren würden, weil die Werbung oder die große Apple Keynote uns sagt, dass das toll ist, weil das irgendwie alles miteinander vernetzt und super ist und wir müssen das haben. Und
da ist dann, ja schon was dran, ja.
Dann freuen wir uns alle und zählen den Countdown mit, bis Skynet endlich angemacht wird. Ja, und dann natürlich, was man dann erwartet von einem Terminator-Film. Also neue Terminatoren kommen und sind irgendwie noch toller. Der Flüssigmetall-Terminator ist wieder dabei, gespielt von Lee Byung-hun. Den kennt man aus Red 2 zum Beispiel, da spielt er diesen Attentäter, diesen
koreanischen. Ach ja, richtig. Mhm.
Der spielt hier den Flüssigmetall-Terminator. Dann haben wir natürlich eben den alten T-800 von dem jungen Arnold Computer-Schwarzenegger gespielt und dann haben wir eben einen neuen T-3000, der irgendwie von der Sache her diesem Flüssigmetalltypen irgendwie ähnlich ist, aber schon nochmal anders und nochmal andere Sachen kann. Und
ja, wie kann man denn noch cooler sein als der Flüssigmetalltyp?
Das verrate ich dir jetzt nicht.
Ach so,
wir müssen okay. Den Film gucken.
Ja, und werde ich.
Ja.
Wo hast du den geschaut?
Den habe ich auf iTunes geschaut, da ist er jetzt gerade rausgekommen.
Ah, okay, also es ist ein ganz frischer DVD-Film.
Sozusagen. Und den kann man auf Englisch gut gucken, ist gut zu verstehen. Ja, haben wir ja gerade geklärt, Arnold Schwarzenegger spricht alle Wörter richtig aus. Und es jetzt mal in die Bewertung langsam überzugehen, es ist ein ganz klar, hat der Film sich Fanservice auf die Fahnen geschrieben, also zu versuchen, all die Dinge nochmal zu zeigen und zu machen, die uns irgendwie vertraut und richtig vorkommen. Also nicht wie der vierte Teil da irgendwo in der Zukunft rumzumachen und nur so ein Computer-Arnie einmal für 10 Sekunden auftauchen zu lassen.
Ja, und vor allem halt ein Kriegsfilm einfach zu sein. Das ist die ersten drei Filme, die waren ja im Endeffekt Monsterfilme. Man wird verfolgt von einem übermächtigen Gegner und muss dem entkommen oder den zur Strecke bringen oder wie auch immer. Und dieser Christian Bale-Film war halt einfach nur ein bombastischer Kriegsfilm. Also das hat ja mit den ursprünglichen Ideen der Filme nicht mehr viel zu tun.
Richtig. Und hier ist es wieder so, dass du wieder im Grunde, wenn du so willst, einen Monsterfilm hast. Du hast einen Zeitreisefilm, du hast diese ganzen Zeitreise-Paradoxen. Du hast natürlich wieder Arnold Schwarzenegger, der dem Ganzen so einen leicht humorigen Charakter gibt, weil er immer wieder so One-Liner bringt und darauf abzielt, dass er ja alt ist, also weil der Terminator ja auch gealtert ist und er hat dann auch so ein paar Fehlfunktionen, die auch so, also man hat das ja bei Arnold Schwarzenegger jetzt immer wieder, dass er damit kokettiert, dass er alt wird, hat er ja in seinem Last Stand auch gemacht und hier dann auch wieder old but not obsolete. will irgendwie die rechte Hand vom Terminator nicht mehr so richtig, dann kloppt er damit so einen Steintisch in zwei Teile und dann geht sie wieder. Und solche Sachen passieren dauernd. Auch Jay Courtney darf so den ein oder anderen One-Liner machen, der irgendwie so gesprochen wird, als ob er jetzt nur seine Situation bezeichnen soll, aber eigentlich irgendwie den ganzen Film so zusammenfasst, obwohl die Figur das in dem Augenblick gar nicht weiß. Er ist unterhaltsam, er ist spannend, er ist natürlich, verliert er irgendwann in der Mitte, verliert er mal ganz kurz seinen Faden, da passieren dann irgendwie Sachen, wo du dann auch diese ganze Zeitreise-Paradox, da wird sich auch ein kleines bisschen verheddert drin. Also irgendwann merkt man dann auch, dieser ganze Knoten, den Terminator schon immer in der Geschichte hatte, mit dem Vater, der erst zurückreisen muss, damit der Sohn, der ihn zurückschickt, und so, also da kannst du ja einen Knoten in den Kopf kriegen, wenn du das versuchst zu kapieren. Das ist hier jetzt natürlich auch nicht einfacher geworden, im Gegenteil, da wird nochmal ordentlich an der Schraube gedreht. Aber es nimmt sich halt nicht so ernst, es hat das Ziel, die Leute nochmal Zeit mit diesen liebgewonnenen Figuren verbringen zu lassen, auch wenn sie jetzt alle von anderen Schauspielern gespielt werden, bis auf Arnie eben. Das tut der Sache keinen Abbruch und es ist einfach nur ein durchschnittlicher Actionfilm, der für gute Laune bei Actionfilmfans sorgen soll und ich finde, das macht er sehr gut. Und der Terminator-Soundtrack, wenn Arnold Schwarzenegger die Szene, die man im Trailer sieht, da in dem Helikopter drin ist und dann zu Sarah Connor sagt, I'll be back, Und dann macht es auf der Soundtrack-Spur. Dann springt er aus diesem Helikopter raus und stürzt sich in diesen anderen Helikopter rein. Man sieht diese Szene schon im Trailer, deshalb ist das jetzt auch nicht groß gespoilert. Das ist einfach toll. Du sitzt vorm Fernseher, hast die Dolby Digitalanlage aufgerissen und denkst dir, ja, geil. Und
ja, mei.
Ich geb dem jetzt mal 7 Punkte, weil natürlich ist das kein mega super über Blockbuster-Film, der jetzt hier irgendwelche Oscars gewinnen müsste oder so. Dazu geht ihm in der Mitte mal zu die Luft aus und die Geschichte ist ein bisschen zu verworren und diese ganze Paradox und Reboot und bla, was sie auch mit Star Trek gemacht haben, irgendwie so richtig glücklich lässt einen das nie zurück, aber mir hat der Spaß gemacht, ohne Zweifel.
Ja, es ist halt schön, die alte Sache noch mal zu gucken aus der Jugend.
Ja, genau.
Ja, also ich muss sagen, du hast mir jetzt gerade Lust gemacht, den Film zu gucken.
Ja, mir auch.
Ich hatte die Wikipedia eben mit offen und habe so den Anfang gelesen und habe mir dann gedacht, ach, jetzt hörst du lieber auf und schaust ihn dir nochmal in aller Ruhe an. Nächste Woche oder so.
Ja, dann kostet euch das ungefähr 5 Euro und bei iTunes werdet ihr geholfen, wie es so schön heißt.
Ja. Ah ja, gut.
Ich habe noch nie einen Film bei iTunes gekauft.
Echt? Du hast doch ein Apple TV, oder?
Ja, aber ich nutze diese Funktion nicht.
Okay.
Was hindert dich? Willst du kein Geld da ausgeben? Oder?
Nee, ich leihe auch Videos in der Videothek aus. Ich bin da irgendwie komisch oldschool. Ja, Videothek.
Okay, also.
Obwohl es total unpraktisch ist. Ich habe immer so diese Angst, oder was heißt Angst, diese Befürchtung, dass dann irgendwie irgendwas nicht geht mit, dass das Ding nicht richtig geladen wird und dass ich mich dann ärgere. Und wahrscheinlich ist das einfach nur ein Vorteil. Das kann gut sein.
Aber wie oft hast du schon bei Netflix was geguckt und es hat nicht geladen?
Nie. Ich habe noch nie bei Netflix irgendwas geguckt.
Okay,
ich nutze diese Streaming-Dienste überhaupt nicht.
Aber wozu hast du dann das Apple TV gekauft?
Zum Beispiel, dass ich alles, was ich auf dem iPad darstelle, auch auf dem Ding darstellen kann. Also für Mediatheken zum Beispiel.
Ja, verstehe. Okay. Das wusste ich nicht, dass du das Ding so, ich will jetzt nicht sagen, eindimensional, also quasi nur für diese eine Funktion verwendest. Ich dachte immer, du hättest irgendwie Netflix oder würdest iTunes Filme gucken.
Nee, hab ich noch nie gemacht. Aber ist vielleicht auch einfach nur Trägheit. Also so, ich ist jetzt nicht so grundsätzlich, dass ich da grundsätzlich dem völlig abgeneigt bin. Also vielleicht mache ich das jetzt mal.
Also, wie gesagt, natürlich ist jetzt, das kommt bei uns jetzt wahrscheinlich auch immer so rüber, als ob wir hier so der Apple-Fanboy-Podcast sind. Sind wir natürlich irgendwie, dass wir Apple-Fanboys sind, zumindest Stefan und ich. Aber.
Solange sie es nicht in Skynet umbenennen.
Alle, genau.
Komm, 2 Jahre.
Andere Streaming-Dienste sind verfügbar. Klickt euch an, was euch gefällt. Aber es funktioniert halt einfach. Das Apple TV. Ist dafür, also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der einfach sagt, er ist früher nie in Videotheken gegangen und er geht demzufolge auch in diese Online-Videothek auch nicht. Der hat sich jetzt auch ein Apple TV geholt, auch das neue, und macht da jetzt irgendwelche Spielchen drauf und hat irgendwelche ZDF und ARD-Mediatheken da, oder ich glaube ARD gibt es noch nicht, aber ZDF-Mediatheken, und das findet er alles toll, aber diese iTunes-Filme, das ficht ihn nicht an, das braucht er nicht. Ne? Als ich dann damit kam, dass ich gesagt habe, naja, du bist doch bestimmt auch früher in den Videotheken gewesen oder so. Und der letzte Mal in der Videothek war ich in den 90ern. So, okay, wenn das so ist, dann brauchst du das natürlich nicht.
Also ich gestehe, ich gehe auch vielleicht 2-mal im Jahr in die Videothek. Also ich nutze das auch selten. Also,
bei uns um die Ecke hat gerade eine Videothek zugemacht.
Ja, die machen alle zu. Ja. Also ich kenne hier auch nur eine in Aschaffenburg. Gibt wahrscheinlich mehr, aber ich kenne nur eine.
Passend dazu möchte ich ganz kurz den Mystery Show von Gimlet Media empfehlen. Die das angefangen haben zu hören, wissen warum. Da wird nämlich auch.
Welche Folge meinst du? Hm? Ach, die Videothek.
Da ist nämlich auch eine, die möchte einen Film zurückbringen, also leitet sich einen Film auf, will den am nächsten Tag zurückbringen und die Videothek ist weg. Aber sie hat halt die DVD mit dem, oder die DVD mit Adresse und allem drauf. Aber nee. Ja. Ganz gut.
Tja. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, müssen wir die Droge der Wahl antrinken. Wie macht man das? Erstmal das Aufmachen. So rum.
Bei mir ist schon alles offen.
Bei mir auch. Bei mir ist schon eingefüllt.
Dann erzähl doch mal.
Halb ausgetrunken.
Na.
Ich habe einen Gin, der heißt South Gin. Der heißt wahrscheinlich deswegen South Gin, weil er von der Südhalbkugel ist. Den habe ich nämlich von meiner Hochzeitsreise mitgebracht aus Neuseeland.
Oh, cool.
Mhm.
Schön, schön, schön.
Und dieser?
Und den trinkst du jetzt pur?
Den trinke ich pur, ja. Ich trinke gern Gin pur. Ich überlege die ganze Zeit, der hat irgendeinen Geruch, der den andere Gins nicht haben. Und ich überlege die ganze Zeit, was es ist, aber ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen. Ich werde es euch sagen, sobald ich es weiß.
Sobald der Horeca-Moment kommt.
Genau.
Okay. Hast du gerade gesagt, wo du in Hochzeitsreise warst?
Neuseeland. Oder?
Neuseeland, ja.
Ja.
Ich habe irgendwie gerade nicht aufmerksam genug zugehört, um zu wissen, ob du es gesagt hattest.
Da haben wir auch Sondersendung fast gut gemacht.
Nee, ich meinte nur noch mal für die Hörer, die damals vielleicht jetzt, ob es jetzt eben gesagt hat.
Ja,
aber gut, Neuseeland.
Ja.
Ich muss einfach nur rufen. Ocho! Bacardi 8 Jahre. Rum.
Ich habe mir einen Burnt Fuselage zusammengegossen. Und habe jetzt hier ein Glas mit Eiswürfeln. Und hier, das könnt ihr nicht hören, ein Glas, wo das Getränk schon drin ist. Und das gieße ich jetzt ineinander. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Reihenfolge.
Ich habe, wenn du schon von Gläsern sprichst, ich bin nicht zu Hause, ich bin noch zu meiner Freundin rüber und habe mein Aufnahmeequipment mitgenommen und ich saß hier eben und habe mich umgedreht. Hinter mir ist der Schrank mit den Gläsern, aber da waren nur Weingläser drin und daraus kann ich ja jetzt nicht rumtrinken. Das ist ja irgendwie albern. Deshalb trinke ich aus einer schweinchenpinken Teetasse, glaube ich.
Das ist besser, ja.
Weiß ich nicht, ist das eigenartigste Gefäß, aus dem ich je puren Schnaps getrunken
habe. Ja, aber ich meine, aus einer Tasse rumtrinken, das ist ja tatsächlich historisch richtig.
Ja,
und
also Gläser ist schon
im Sneak. Und im Sneakpot ist einfach immer alles richtig, was pink ist, oder?
Genau. Mhm. Warum Ocho? Das habe ich nicht verstanden.
Weil es Bacardi 8 Jahre war.
Ach so, Ocho.
Okay. Hast du das noch nicht... Das wird doch immer gerufen, wenn Barkeeper sich mit Bacardi 8 Jahre besaufen, dann
muss ich mal wieder
echt?
Mit Meier
bitten. Muss
mal Zeit.
Ja, musst du mal wieder machen. So. Bist raus, echt, man merkt's.
Scheint so, ja.
Okay, nächstes Thema. Stefan.
Ja, du hast eben so eine tolle Überleitung gemacht, Bob, vor 5 Minuten. Leider ist er jetzt weg. Und zwar, du hast Filme kritisiert, die, das ist ja so eine neue Mode jetzt, Star Trek zum Beispiel, die so alte Serien rebooten.
Ja.
Und da haben wir jetzt noch ein Beispiel für, über das wir schon gesprochen haben, beziehungsweise die Claudia.
Echt, ich habe es ja nicht gesehen, deshalb wusste ich jetzt gar nicht, dass ich damit eine Überleitung mache, weil ich ja noch nicht gar nicht weiß, was da wie rebootet wird. Aber na, also Stefan hat jetzt Spectre gesehen, um die Überleitung mal zu Ende zu machen.
Genau.
Ich dafür auch.
Stefan.
Ich auch, ja, ich auch.
Ach so, dann los, ich halte mich zurück. Genau.
Nee, also nicht Spectre ist ein Reboot, sondern überhaupt diese ganzen Daniel Craig, ich denke immer Tatorte, nein, Bond-Filme. Und
die zwei Zeilen tiefer.
Ja, genau. und in diesem Film merkt man es ziemlich deutlich, finde ich. Also bei den anderen natürlich auch, wenn man ein bisschen den Kopf angeschaltet hat, aber jetzt ist es überdeutlich, weil jetzt eben Referenzen in alte Filme dauernd auftauchen.
Absurd oft, oder? Also
ja.
Das ist ja, die Eröffnungssequenz kennen wir aus, glaube ich, Leben und Sterben lassen.
Wahrscheinlich häufiger, als ich es gemerkt habe, weil ich gestehen muss, dass ich viele der alten Filme nicht gesehen habe. Also die habe ich eigentlich nur einige von gesehen. Obwohl wahrscheinlich auch mehr, als ich denke.
Ja.
Aber es waren auch so einige Szenen, wo ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich eine Referenz auf einen alten Film. Ich verstehe sie zwar nicht, aber ich verstehe, dass es eine ist. Also
mir ging es im Kino die ganze Zeit so, dass mir Sachen bekannt vorkamen. Irgendwie, die sind in einem Zug, ich will ja jetzt auch nicht spoilern, und dann läuft der oder geht ins Bild rein und wie er von der Seite angestrahlt wird mit so einem Sonnenuntergang gelb-orange und dieser Zug, dieser Hintergrund, die Bewegung, das ist halt genau gleich, haben wir schon gesehen, in mindestens 2 Bond-Filmen. Dann taucht später eine Katze auf, die man aus Dr. No kennt. Dann gibt es einen Dialog mit dem Oberbösewicht, der so an den Dialog mit Goldfinger Gerd Fröbe erinnert und so. Es ist, also ich fand es ganz toll, das darin zu entdecken. Also,
ja, aber halt für Fans, gell?
Ja. Also ich würde mich jetzt nicht als großen Bond-Fan bezeichnen, aber ich habe schon einige Filme gesehen und ich glaube viele auch mehrfach. Und irgendwie kommen mir dann ganz leicht solche Assoziationen.
Wenn du jetzt sagst, du hast einige gesehen, heißt es, ihr habt nicht alle gesehen?
Nö, ich habe nicht annähernd alle gesehen. Also von diesen alten habe ich, kann ich ganz schlecht schätzen, weil man hat wahrscheinlich dann doch mehr gesehen, als man denkt. Aber also die Timothy Dalton-Filme zum Beispiel habe ich keinen einzigen gesehen. Lazenby-Filme auch nicht. Sean Connery, die alten Sean Connery-Filme habe ich vielleicht, also höchstens 3, 4, also alle höchstens gesehen.
Okay, dann bin ich hier die Ausnahme. Ich kann mich zwar echt nicht gut erinnern, weil es alles lang her ist, aber ich habe diese Bond-Collection komplett und alle mindestens einmal geguckt.
Ja.
Aber gut, okay. Also, weil ich würde jetzt auch nicht mir zutrauen, dass ich alle Referenzen kapiere, weil ich, wie gesagt, jeden mindestens einmal und Teile davon, das kann 20 Jahre her sein, dass ich den gesehen habe.
Also ich habe seit Pierce Brosnan habe ich alle gesehen, aber davor nö. Also Roger Moore habe ich schon einige gesehen, aber nö, sonst.
Okay. Ich glaube, ich habe sogar diese falschen Bond-Filme gesehen hier, den anderen Casino Royale und wie hieß der eine da noch, der auch nicht Kanon ist? Sag niemals nie oder so. Und glaube ich auch einer, der nicht zur offiziellen Kette gehört.
Mhm. Okay, weiß ich jetzt auch nicht.
Das der alte Casino Royale mit wer spielt da den Bond? Irgendeiner oder einer von denen?
Nee, eigentlich einer von denen. Ich glaube, ich sage David Niven, meine ich wohl.
Ah, okay.
Das war auch so eine Komödie quasi. Der gehört wirklich nicht in die Reihe, aber den haben sie.
Das war der erste, oder? Oder ganz früher ist es jedenfalls, oder?
Es ist ziemlich früher, ja. Oh Gott. Das kriege ich jetzt so schnell nicht raus.
Aber wir reden jetzt
redet immer noch über Spectre weiter.
Genau, wir reden doch jetzt eh nicht über Casino Royale, sondern über Spectre. Auch Spectre, der Titel ist ja ein Begriff, der schon in ganz vielen Bond-Filmen aufgetaucht ist. Zum Teil nur am Rand, aber zum Teil eben auch recht zentral. Wir hatten ja, die Claudia hat ja schon über den Film gesprochen. Mhm. Und wir hatten dann so ein bisschen Diskussion auf unserer Seite, wo ich dann auch gespannt war. Die hatte ich an dem Tag gelesen, bevor ich in den Film reingegangen bin und war dann sehr überrascht. Also ich konnte die Kritik irgendwie gar nicht nachvollziehen. Er hätte solche Plotlöcher gehabt. Hast du da irgendwas? Also ich fand, der war doch sehr rund, was den Plot anging. War doch klarer Bösewicht und
klarer Bösewicht,
große Verschwörung. Klares Problem.
Ja, alle haben eine Geschichte irgendwie und so. Ja, also
ja.
Passt alles. Also für mich hat es alles sehr, sehr gut zusammengepasst.
Ich finde auch, also ich konnte da jetzt kein großes Problem. Ich meine, klar, der Bösewicht, aber das ist ja auch typisch für Bond-Bösewicht, der ist halt schon ein bisschen eine Karikatur, klar. Aber so ist das nun mal bei Bond-Bösewichten, ne? Also jedenfalls bei den Guten, bei den Großen.
Ja. Ja, und Christoph Waltz ist fantastisch. Also
ich fand's gut.
Ich fand's auch toll.
Was ich mochte, war, dass er sich so gut angefühlt hat. Der hat so Spaß gemacht. Weil den letzten, den Skyfall, das war ein guter Film, keine Frage. Aber das war so ein Downer. Also da hatte ich dauernd immer so ein bisschen Depri. Man hat immer so das Gefühl, so ja, auch Bond ist so ganz am Ende und ist nur noch ein Alki und ist irgendwie so raus. Und ja, Thema Auferstehung war da ja ganz groß und ja, ist dann natürlich auch glaubhafter dadurch. Aber das hat mir diesmal einfach wieder besser gefallen. Das kann man so locker schauen. Was nicht bedeutet, dass es nur flach ist, aber es ist eben so gut schaubar. Gute Unterhaltung.
Ja. Also genauso ging es mir auch. Der hat sich einfach richtig gut angefühlt. So, ja, das ist das, was ich sehen möchte. Das ist das. Also mir hat auch, das hat die Claudia, glaube ich, auch gesagt in der Sendung, ihr hat es auch Lust gemacht, die alten Filme wieder zu gucken. Eben, weil da auch diese Sachen, die wir jetzt gesehen haben, wieder drin sind. Da sind auch so dieses Gefühl drin.
Also mir hat es eher Lust gemacht, die alten mit ihm nochmal zu gucken, so Casino Royale und Quantum Trost. Also ich finde ihn einfach super. Das ist einfach ein toller Bond.
Quantum Brot.
Brot. Quantum Brot, genau.
Insider-Witz. Ich habe nochmal nachgeguckt, es ist wirklich David Niven, aber da spielt auch Peter Sellers mit und ich muss ihn, glaube ich, echt nochmal gucken. Das ist irgendwie so eine ganz üble Verarschung. Ursula Andress haben sie da nochmal
Nein, den Casino Royale Fernsehfilm, den es davor gab. Von 54, der war mit Barry Nelson.
Nee, ich meinte den Kinofilm von 67.
Ja, aber das war ja Eva-Runden.
Ja, den meinte ich aber vorhin. Okay. David Niven und Peter Sellers und Ursula Andress und Orson Welles und ich.
Orson Welles?
Woody Allen spielt mit.
Und, ach du Scheiße.
Also der ist ja, großer
das,
Spaß.
Das,
und
das gilt nicht.
Jean-Paul Belmondo als französischer Legionär.
Das gilt nicht. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Sendungen mit den Eltern ins Kino gehen. Ich war in diesem Film mit meinem Vater.
Mhm. Oh, das ist aber lange her, dass wir das Thema hatten.
Ja, vor ein paar Sendungen.
Ein paar Sendungen, ja, ja.
Es war immer alles vor ein paar Sendungen.
Okay, du warst mit deinem Vater?
Genau, ich war mit meinem Vater im Kino, der meinte, er hätte seinen letzten Bond im Kino wahrscheinlich vor 30 Jahren gesehen. Habe ich mir überlegt, da war ich 8, das hätte ich mitgekriegt, wenn der da in James Bond gegangen wäre. Es ist wahrscheinlich eher 40 oder 50 Jahre her, dass er James Bond im Kino gesehen hat. Er hat sich.
Die Frage ist, war da noch Sean Connery oder war da schon Roger Moore?
Ja, weiß ich. Da konnten wir uns auch nicht genau drüber einigen. Ich vermute Roger Moore, weil der 73, glaube ich, hat er angefangen oder so.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Und also, vielleicht okay, hat er auch irgendwann mal später eingesehen. Ich habe das nicht so Kraft. Also, dass ich schon auf der Welt war. Ja. Es hat sich für ihn sehr nach James Bond angefühlt. Also schon so genau das, was er früher gesehen hat. Es waren übertriebene Action-Szenen drin, die einen auch zum Lachen gebracht haben. Das ging ja wahrscheinlich auch so. Und ich wusste halt gar nicht, ob er die heutige Art, wie im Kino erzählt wird, versteht. Weil ich weiß, dass mein Vater keine Actionfilme guckt. Er guckt sonntags einen Tatort und vielleicht sonst 2, 3 Krimis. Aber das war es dann auch. Nicht das, was wir so als Action-Kino gucken. Und auch in den 80ern schon nicht und in den 90ern auch nicht. Und da hat sich ja jetzt durchaus eine Erzählkultur entwickelt, die anders ist. Aber er meinte, er hatte nie den Eindruck, dass er irgendwie verloren worden wäre, dass er nicht wusste, wer wie in der Action-Szene jetzt wie am Drücker ist. Worum es ging in jeder Szene, war ganz klar für ihn und trotzdem hat es sich so angefühlt wie, ja, das ist halt James Bond. Genau so muss ein James Bond funktionieren. Also auch nach 40 Jahren funktioniert James Bond noch wie James Bond.
Das ist erstaunlich, weil ich echt gedacht hätte, das heißt, dein Vater guckt auch jetzt zu Hause im Fernsehen oder auf DVD oder sonst wie keine Actionfilme aktuell, sondern wirklich nur Tatort und so.
Genau, er guckt eigentlich keine DVDs, gar nicht. Das letzte Mal, dass wir im Kino waren, war bei Das Wunder von Bern. Da war ich auch mit. Und da lief der halt im Kino.
Krasser Actionkracher.
Ja, das war ja auch der Ultra-Actionkracher.
Habe ich nicht gesehen.
Hat mir die nicht sogar in der Sneak?
Nicht, weil ich dabei war.
Doch, hatten wir.
Hat mir in der Sneak, oder?
Ja, ich glaube, da hatten wir noch keinen Sneak-Pot, aber ich glaube, den hatten wir
in der Sneak. Glück.
Und das ist eine schöne Familiengeschichte. Das hat nicht viel mit Fußball zu tun.
Echt?
Ja, das ist eine ganz tolle Familie.
Tue ich vielleicht Unrecht.
Ja.
Aber also vielleicht bin ich ignorant, aber wenn ich so zurückdenke an Bond-Filme, so an irgendwelche Verfolgungsjagden mit Skifahrern und Schneemobilen und sowas, die waren doch ziemlich ähnlich, wie die heute sind, oder?
Die waren halt viel langsamer. Viel, viel langsamer.
Dann habe ich nur so eine Erinnerung. Ja, so.
Guck die mal heute und stopp einfach mal mit. Wie lange so eine Szene dauert in einem 80er-Jahre oder 70er-Jahre-Bond. Da dauert halt so eine Szene, also so ein Shot dauert dann 5, 6 Sekunden und hier dauert es halt, ja, so schnell kannst du gar nicht auf die Uhr drücken.
Ja, das stimmt.
Da hast du in einer Sekunde 3 Schnitte und so ein Quatsch und du weißt trotzdem noch, wo du bist.
Ja, wenn es gut gemacht ist, weißt du, wo du bist.
Das spricht natürlich nur für James Bond und nicht für aktuelles Action-Kino.
Ich finde es auch aber interessant, dass man da so lange aussteigen kann und trotzdem sozusagen noch dabei ist, weil ich das auch schon anders erlebt habe. Also mit meiner Mutter zum Beispiel habe ich neulich mal irgendwann abends vorm Fernseher gesessen, es war spät, wir haben rumgesäppt und dann war da irgend so ein Actionfilm, ich weiß echt nicht mehr, was es war, aber ich kannte den Film und bin da kurz hängen geblieben und habe das so 10 Minuten geguckt. Und meine Mutter hat eigentlich irgendwie was anderes gemacht, hat so mit einem Auge mitgeschaut und hat dann irgendwann aber gesagt, das wäre jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es formuliert hat, irgendwie so eine Art, sowas nach dem Motto, so eine zu brutale oder das wäre ihr zu krass und so und ich soll das wegschalten. Und das war alles andere als krass im Kontext von, was heutzutage mit FSK 16 im Kino läuft. Ich weiß jetzt leider wirklich das Beispiel nicht mehr, aber da war mir mal so ein Moment klar, dass meine Mutter eigentlich im Grunde keine aktuellen Suspense-Filme, Thriller, irgendwas mehr schaut, sondern wirklich auch in so einer Fernsehfilmgeschichte drin ist. Und wenn sie mal ins Kino geht, dann geht sie in so eine, ja, meistens mit meiner Oma oder mit ihrer Cousine irgendwie in so Happy-Filme, die man schon im Großen und Ganzen als Frauenfilm subsumieren würde. Irgendwelche Rom-Coms oder irgendein Matthias Schweighöfer-Film oder sowas. Und dass sie auch, so wie ich das jetzt eigentlich auch erwartet hätte, so abgehängt ist von der aktuellen Art, einen spannenden Film zu erzählen. Weil es ist ja schon anders, als was man in einem Tatort macht. Was man heutzutage in einem Thriller im oder auch nur in einem Krimi-artigen Film, was ja James Bond früher eigentlich auch war. Es war ja eigentlich irgendwie so ein, kriegt er ihn jetzt, den Bösewicht oder nicht, Film. Ja? Es war ja nicht wirklich ein krasser, harter Actionfilm. Zumindest wirkt es nicht mehr so auf uns. Vielleicht war es damals. Ja, aber
ich glaube, das war es damals auch schon.
Spektakuläre Stunts. Also ich weiß schon noch, wie begeistert mein Onkel war, als er die VHS-Kassette hatte von irgendeinem Bond, wo er mit dem Motorrad unter einem LKW durchgerutscht ist. Und da hat er da hingespult, weil wir durften James Bond noch nicht gucken. Aber die Szene, die wollte er uns zeigen. Da hat er uns diese Verfolgungsjagd gezeigt. Das weiß ich noch ganz genau. Weiß nicht, da war ich wahrscheinlich 10 oder so. Oder keine Ahnung.
Ja. Ja, ich meinte jetzt nicht im Sinne von, dass es krasse Actionfilme mit viel Production Value waren, sondern so dieses Düstere und auch Harte, was jetzt durch Daniel Craig reingekommen ist. Mhm. Das hatten die ja früher nicht. Früher waren das ja eigentlich eher spannende, aber auch immer so ein bisschen fröhlich augenzwinkernde, lustige.
Aber genau das ist es halt jetzt nicht in diesem letzten. Ja, es ist halt nicht mehr so düster und so hart. Also schon hart.
Weiß ich ja nicht, den habe ich dann noch nicht gesehen.
Aber es ist nicht mehr so.
Ja, nicht mehr so Depri.
Nicht mehr so Depri, nicht mehr so düster, nicht mehr so. Natürlich ist es spannend und weiß nicht, wie es ausgeht. Na gut. Das meinte mein Vater so. Das Gute ist schon, dass man weiß, dass er am Ende doch gewinnt.
Genau den Gedanken hatte ich aber auch, weil es ist zwischendrin ja echt so, dass man, also gerade so Thema, es sei kein Plot drin. Also es sind ja so krasse Konflikte, wo man sich denkt so, oh, also viel krasser geht's ja nicht mehr. Es stürzt ja praktisch, das ganze System stürzt ja zusammen. Also was früher nie so war. Okay, Bond war mal in einer problematischen Situation, aber er konnte sich darauf verlassen, dass manche Konstanten eben konstant sind. Und es ist ja jetzt gar nicht mehr so.
Ja, genau.
Okay. Ich war letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, je nachdem wann er halt war, mit meiner Mutter in diesem Zeitreise-X-Men-Film, der auch echt schnell ist und auch verwirrend, weil ja da mehrere von diesen Teleportern drin sind, ja. Und habe da auch während ich drin saß gesagt, hoffentlich ist das was für sie, weil meine Mutter eben eigentlich keine Actionfilme schaut. Aber sie fand es ganz gut. Hat mich echt überrascht. Also manchmal überraschen uns unsere Alten eben noch.
Ich glaube, ich muss mit meiner Mutter irgend so einen aktuellen irgendwas, weiß ich, Looper oder sowas gucken. Mal gucken, was sie dazu sagt. Genau.
Hättest den Terminator mitnehmen sollen.
Das war ja bei mir zu Hause auf dem Sofa, jetzt ja nur vorbeikommen.
Ach so, ja, richtig.
Ja, die steckt gerade im Umzugsstress, das geht jetzt nicht. Ja, lassen wir es dabei gut sein oder wollt ihr noch zu Spectre irgendwie noch Punkte vergeben oder noch abschließende was sagen?
Ich gebe 9 Punkte, ich habe mich fett unterhalten gefühlt. Ich würde noch
9 hast gucken. 9 hast du gesagt?
Ja.
Cool.
Ja, gebe ich auch. Spectre kriegt 9 Punkte.
Also der und Casino Royale sind meine Lieblinge von dem aktuellen Bond.
Ich fand auch Quantum Brot super.
Okay. Bei Richtig auf der Fresse bleiben wir thematisch. Irgendwer hat hier Boxen geguckt.
Oh, ich habe Boxen geguckt. Oh nein, oh nein. Ich musste mich wirklich daran, also Klitschko, gell? Es gibt einen Klitschko-Kampf.
Du bist ja großer Boxfan. Du guckst alle Kämpfe, oder?
Ja, ich bin auch ein Klitschko-Fan eben. Und ich habe auch damals den vor 16 Jahren, nee, war das vor 16? Nee, vor 9 Jahren gesehen. Oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Damals halt. Also so früh morgens. Da bin ich früh morgens aufgestanden.
Was war denn da?
Irgendwie um 4:30 und da hat er eben auch fies auf die Fresse gekriegt und ist eben K.O. geschlagen worden. Das war furchtbar. Ich habe es noch vor Augen, wie er dann auf dem Rücken liegt, wie so eine Heuschrecke, die irgendwie angeschweißt wurde und versucht, wieder hochzukommen. Und diese langen Arme und Beine versucht zu sortieren. Und ach, es war grauenhaft, traumatisierend. Morgens früh um, weiß nicht, 5:30 oder so. Ja, und gestern schaue ich mir diesen Kampf an und oh Mann, was war das denn? Es war nicht schön.
Ja, hat er von der ersten Runde auf die Fresse geguckt? Ich habe gar nichts geguckt. Ich habe
also
nur gesehen, dass du auf Twitter oder auf Facebook oder keine Ahnung, ich habe irgendwie Schaufritt getanzt gestern, bin nach Hause gekommen und sehe, mein ganzes Facebook ist voll von Christoph Perner Nachrichten.
Also dieser Fury,
so. Du hast auch getanzt,
Gegner.
Bob?
Ja, der war exakt genauso. Ich weiß auch nicht.
Apropos, ich muss jetzt, Christoph, es tut mir leid.
Ja?
Bob, hast du gehört, dass die meisten Leute vorschlagen, dass du bei uns in der Discofox-Formation anfangen sollst, damit du auch deutscher Meister wirst?
Ist das so?
Das hat sowohl die Claudia als auch der Christoph mit mir so besprochen.
Schöne Idee.
Ah, okay, na, da wusste ich noch nichts von. Das werde ich mir mal überlegen.
Wir trainieren immer sonntags.
Schon mal ganz schlecht. Da muss ich podcasten.
Ja, nee, um 5:30 oder so.
Ach so.
Ja. Da geht doch mal an. Ja. Überleg mal. Wir fangen im Januar mit einer neuen Choreo an. Da können wir auch alle nix wieder.
Außer so eine gewisse Grundbildung in sich rhythmisch bewegen.
Mein Gott.
Ach, haben auch schon andere geschafft.
Nee, rhythmisch bewegen.
Überleg's ja.
Das findet bei mir woanders statt.
Oh, bitte.
Also, zurück zum Kampf.
Ist ja auch quasi ein Kampf.
Ja, zum Kampf. Dieser Gegner, Fury, ich habe seinen Vornamen vergessen, Tyron oder so.
Riese, oder?
Tyson, ich weiß nicht. Das war genau das Problem. Der war riesengroß, was ja jetzt nicht heißt, dass er größer ist als Klitschko, aber eben genauso groß. Das heißt, der übliche Vorteil, den die Klitschkos haben, war halt schon mal verpufft. Und der Typ hat sich halt völlig unkontrolliert bewegt. Also ich habe es am Anfang, glaube ich, auch getwittert. Der ist halt wie ein Bekloppter rumgesprungen. Also man hatte zum Teil so taumelnde Bewegungen. Er hat auch immer so ein seltsames Gesicht gemacht, als wäre er durchgeknallt. Also der wirkte völlig gaga. Und der Klitschko wusste nicht, was er mit ihm tun soll. Also der kam nicht durch und ist ja nicht unüblich bei Klitschko, dass er eben ein bisschen zurückhaltender, eben nicht so wahnsinnig großes Risiko, aber dann doch irgendwann seine Punkte macht. Und hier war es halt so, der Typ hat seine Punkte gemacht. Der hat halt sich wirr bewegt und hat halt dem Klitschko regelmäßig Punkte abgenommen, indem er ihm halt irgendwie dann doch auf die Mütze gehauen hat. Hat dann die Auslage gewechselt, was ja auch ziemlich unüblich ist.
Geht? Krass.
Das geht ja. Das ist wirklich krass, ja. Du weißt, du stellst dich auf eine Auslage ein und plötzlich in der nächsten Runde steht da halt andersrum. Das ist irgendwie blöd. Also, der Typ war nicht zu fassen bis zum Ende und hat den Klitschko auch manchmal echt hart getroffen, hat dann zum Teil auch, ja, hat schon auch unsauber geboxt, also hat dann auf den Hinterkopf geschlagen und so und hat hat ihm ein oder zwei Cuts auch verpasst, wo er dann auch versucht hat, weiter draufzuschlagen. Das macht man eigentlich nicht, aber also man macht es natürlich, aber gehört sich eigentlich nicht. Aber am Ende hat er nach Punkten gewonnen. Also am Ende hat er nicht gewonnen, weil der Kampf wegen Cut abgebrochen wurde oder so, sondern er hat einfach ganz banal nach Punkten gewonnen. Und wenn man im Hinterkopf hat, vor ein paar Wochen war ja dieser, was war das, Halbschwergewichtskampf oder keine Ahnung, wo auch dieser Deutsche ganz fürchterlich schlecht geboxt hat und dann am Ende nach Punkten zum Sieger erklärt wurde, weil er halt der Weltmeister ist, hatte ich hier auch so eine Befürchtung, dass eben da so ein Makel an Klitschko hängen bleibt, dass er hier 12 Runden mehr oder weniger verhauen wird und dann zum Sieger erklärt wird. Aber das war halt hier so eindeutig, dass die Kampfrichter gesagt haben, nö, einstimmig hat alle drei
Weltmeistertitel verloren. Also du warst ja aber auch da. Warst auf der Seite der Kampfrichter. Wie heißen die Kampfrichter?
Ja. Also ich Kampfrichter, ja, ich konnte halt bis zum Ende konnte ich es nicht so ganz fassen, hab gedacht so, hoffentlich habe ich irgendwie was falsch gesehen. Aber also es war schon stimmig, also keine Frage. Es war, der hat schon auf die Mütze gekriegt. Also er ist nicht so, dass er verhauen wurde, aber also der andere hat halt doch mehr getroffen. Und war ganz offensichtlich nicht zu fassen. Der Klitschko, man hat so das Gefühl, der weiß einfach nicht, was er mit diesem Typ tun soll.
Es ist doch beim Boxen eigentlich treffen. Nicht so schwer. Also mitten reinhauen, was ist denn, was muss man denn da?
Naja, wenn du mitten reinhaust, gehst du die Gefahr ein, dass der andere dich auskontert. Ne?
Ja, ja, aber.
Und wenn, vor allem, wenn der halt wahnsinnig lange Arme hat und ultra schnell ist. Und der Typ hat halt zum Teil beide Hände auf den Rücken gelegt, um den Klitschko zu demütigen. Und der Klitschko stand davor und wusste nicht, was er tun sollte.
Ja, also ganz ehrlich, hat dann eben ich habe es nicht gesehen, aber wenn der Typ beide Arme auf dem Rücken hat und schaffst es dann,
würde man,
ins Gesicht zu hauen, genau. Was ist denn da faul?
Richtig, würde man als Außenstehender denken so, warum schlägst du ihm nicht in die Fresse? Aber wenn du halt da, wenn du, ich meine, das ist ja ein Ausdruck dessen, wie der Kampf steht. Ja, der legt ja die Hände nicht auf den Rücken, um besonders Risiko einzugehen, sondern im Endeffekt, um noch den letzten Tropfen, der das Fass oder den letzten I-Punkt halt, ja. Also der Kampf läuft, der Klitschko ist so von der Rolle, dass der eben die Hände auf den Rücken legen kann und weiß, okay, da kommt nichts, weil es kommt einfach nicht. Der Klitschko war einfach, der war paralysiert.
Das ging gar nicht. Wenn er dahin schlägt, wo eben das noch das Gesicht war, dann zieht das halt einfach weg, weil er so schnell ist.
Und genau, dann macht er eine Maid-Bewegung und, und geht eben auch wieder das Gesicht. Eine Maid-Bewegung. Also er vermeidet, getroffen zu werden. Das nennt man Maid-Bewegung.
Aber schon wieder was gelernt, Bob.
Und
schreib dir das auf.
Ja. Mir sind neulich in der U-Bahn Schläge angedroht worden, deshalb, ich höre jetzt genau zu.
Musst du auch gleich erzählen. Es ist nicht so, also man wird ja nicht nur wegen der Deckung nicht getroffen, sondern eben auch, weil man eben ausweicht. Ja? Und das Problem ist, wenn jemand die Hände auf den Rücken legt, das ist ja eine Sache, der ist dann ja nicht 10 Sekunden mit den Händen auf den Rücken rumgelaufen, das macht dann mal eine Sekunde.
Ja klar,
hat eine ganz große Wirkung. Ist eine Demütigung und in der Zeit, wo das, ich meine, überlegt mal, wie eine Reaktionszeit ist. Wenn jemand eine Sekunde lang seine Hände auf den Rücken legt, da schaffst du ja nicht im Hirn umzusetzen, okay, er ist im Moment völlig schutzlos, jetzt kann ich ihm die Fresse schlagen. Sondern man denkt also, was macht diese Sau da, ja? Also, was für ein Arschloch. Und ja, und dann hat er schon wieder die Deckung oben, ja? Also, das wirkt eben für einen Zuschauer, denkt man sich so, okay, jetzt lässt er sich alles gefallen, aber ganz realistisch, ja. Und ich meine, solche Sachen hat ja eher nicht so sehr, aber sein Bruder macht solche Sachen in Kämpfen ja auch. Also, dass er eben die Deckung ganz runternimmt. Dass er jetzt auf den Rücken legt, das habe ich jetzt bei Klitschko noch nicht gesehen, aber so, dass dieses ganz runternehmen und so.
Ja, ich meine, wenn das funktioniert, ist das natürlich eine Demonstration von Macht und Überlegenheit.
Genau. Ist natürlich total überheblich aber, und klappt nur, wenn man
überlegen ist. Wenn du das aber machst, weil du denkst, dass du total überlegen bist und dann kriegst du so eine zufällig doch noch gerade irgendwie für eine Sekunde wieder gesammelte.
Dann kann es ziemlich peinlich
werden. Gerade in die Fresse und fällst wie vom Blitz getroffen um, dann war's das, ne?
Das wäre halt auch krass gewesen.
Blöd. Ja, Lucky Punch wäre das erste Mal gewesen, ne?
Darauf haben also viele bis zum Ende gehofft, klar. Aber der war halt auch bis zum Ende frisch und agil. Ich meine, viele, die so rumspringen, das haben wir ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendeinen haben wir da auch gesehen vor 1, 2, 3 Jahren gegen Klitschko, der so wild rumgesprungen ist, 1, 2 Runden, ja, und dann war er ausgebrannt und dann hat er sich K.O. schlagen lassen. Ne? Also, ja.
Okay, im Boxen wird nicht mehr mein Sport in diesem Leben. Also auch nicht zum Zugucken.
Ja, ich glaube, da wirst du auch nicht mehr.
Aber war spannend gestern.
Nee, das habe ich auch nicht vor. Ich habe schon als Kind irgendwie immer keine Lust gehabt auf Boxen gegen meinen Bruder und meinen Vater. Wir haben das manchmal gemacht, so aus Spaß. Mit Handschuhen und allem und so. Und mein Opa war dann Ringrichter. Wir haben uns nicht ins Gesicht geschlagen damals als Kinder. Das war irgendwie klar, wir schlagen uns nur auf den Körper. Aber nee, das ich weiß nicht. Das hat mir nie Spaß gemacht.
Okay.
Auch wenn ich der größere Bruder war und eigentlich es einfach war, gegen meinen Bruder zu gewinnen, das war irgendwie, ich trotzdem keinen Spaß dran.
Du wolltest gerade noch erzählen, wie du dich in der U-Bahn geprügelt hast.
Oh, ist ja schön, wie die Geschichte sich von alleine weiterbildet. Ich habe nur gesagt, dass mir Schläge angedroht wurden.
Du wolltest noch erzählen, wie du in der U-Bahn diese Typen vermöbelt hast.
Ich den Kopf über in einen Mülleimer gesteckt habe. Nein, das war total unspektakulär. Also, ich weiß nicht, es war halt so ein, das ist halt wieder der Frankfurts, wie heißt es bei der Heute-Show, Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. So ungefähr war das jetzt hier mein Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Der sitzt halt in der U-Bahn und liest auf dem Pad irgendwas. Und in dem Gang da vor der Tür steht so ein Typ und noch jemand anders dabei mit einem Fahrrad. Und der oder die Fahrradfahrerin, weiß ich nicht, habe ich aus dem Augenwinkel nicht sehen können, steigt aus, geht weg. Und dieser Typ, vielleicht im Alter 50 oder so, oder vielleicht Mitte, Ende 40, pöbelt halt dieser Fahrradfahrerin, sag ich jetzt mal, hinterher. Die Innenstation jetzt nicht fahren, nicht laufen können, oder was? Bescheuerter Idiot.
Und vielleicht ein bisschen weniger
Berliner. Ja, wahrscheinlich. Und ich gucke halt hoch, gucke ihn an, er guckt mich an und ich schüttel mit dem Kopf und gucke wieder auf mein Pad. Und das war offensichtlich Provokation genug.
Er hat dann kurz überlegt, ob das jetzt eine Reaktion auf ihr Fehlverhalten oder auf sein Fehlverhalten war.
Das hat ihn auch locker 8, 9, 10 Sekunden gekostet, um das zu verarbeiten. Und dann fing er an, mich anzupöbeln, dass ich weil ich halt ein Tablet in der Hand hatte, dass ich ein scheiß Doppelnerd, das war sein Wortwahl, ich weiß nicht, was ein Doppelnerd ist,
finde ich schön.
Sein scheiß Doppelnerd und warum.
Wurde ja mindestens 3 bis 4-fach.
Ja, mindestens. Also. Eigentlich hätte ich da schon aufstehen und ihm das Gesicht verbeulen sollen. Habe ich aber
nicht gemacht. Hat er die Hände unterm Rücken, oder?
Weiß ich nicht. Nee, er stand da so irgendwie gelehnt und hat mich voll gepöbelt. Und dann hat er gesagt, wieso musst du jetzt da den Kopf schütteln? Und dann habe ich hochgeguckt und habe gesagt, naja, weil wegen dieser grundlosen Beleidigung gegen die Fahrradfahrerin, deshalb muss ich den Kopf schütteln.
Ja, konnte die jetzt nicht fahren oder was? Oder irgendwie so.
Und dann habe ich gesagt, nee, da kannst du ja 1000 Gründe geben, vielleicht ist das Fahrrad kaputt oder irgendwas. So, ich habe wieder den Kopf geschüttelt und wieder in mein Tablet geguckt. Und dann hatte ich ihn offensichtlich richtig provoziert. Dann hat er mir erzählt, wenn er 20 Jahre jünger wäre, dann würde er mich jetzt zerquetschen. Und ich sollte froh sein.
Wie geil.
Und ich weiß nicht, was noch, dann ging es irgendwie, ich könnte meinen Namen nicht richtig schreiben und würde jetzt denken, ich könnte irgendwie, also dann ist er komplett freigedreht und hat im Grunde, ich weiß nicht, was er alles geredet hat. Und ich hab einfach weitergelesen in dem Blick. Ich muss zugeben, ich habe ihn aus dem Augenwinkel im Auge behalten und habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wann springt er jetzt auf dich los und das Ganze eskaliert, aber er hat es dabei belassen, einen wirklichen Haufen Grütze zu reden und dann 2 Stationen später auszusteigen.
Klingt super.
Naja, ich hatte auch wirklich keine Lust. Das ist ein dicker Typ und wahrscheinlich hätte ich nur einen Schritt beiseite gehen müssen und er wäre mit dem Kopf gegen den nächsten Pfahl gelaufen oder so. Der war wirklich nicht mehr ganz bei der Sache, aber ich hatte trotzdem keine Lust irgendwie auf körperliche Auseinandersetzung und habe dann gedacht, guckst du in dein Tablet weiter und behältst ihn aus dem Augenwinkel im Auge, ob er irgendeinen Blödsinn tut. Die ganzen Leute um einen rum, das ist ja dann immer sehr interessant, die gucken dann auch alle betont weg und sind einfach nur froh, dass er irgendwen anders anpöbelt und nicht sie selbst so. Dass der nicht mehr alle Latten am Zaun hat, das haben um uns rum alle schon im Grunde mit der Fahrradfahrerin gemerkt. Ich habe halt den Fehler gemacht, ihn den Kopf zu schütteln.
Du warst halt der einzige Dumme, der Zivilcourage.
Was hat er mit Zivilcourage
zu tun?
Der Fahrrad?
Ja, doch, in gewisser Weise schon. Du hast da Stellung
gezogen. Ja, gut, aber der Fahrradfahrerin ist oder wäre ja nichts passiert. Die war ja längst weg.
Nö, aber gegen sein absurdes, bescheuertes Verhalten hast du einfach Stellung bezogen.
Ja, na gut. Ja, ich hatte jetzt nicht irgendwie Angst vor dem. Also, der war einfach, der war wahrscheinlich irgendwie 50 Kilo schwerer als ich und 1,5 Köpfe kleiner. Ich bin jetzt kein Muskelberg. Ich bin auch so ein Schlagstyp, aber, mit dem fetten Sack wäre ich schon noch fertig geworden, aber ich hatte keine Lust, einfach irgendwie
das Plastik. Also, wärst du so lange in der U-Bahn hergerannt, bis er aus der Puste gewesen wäre, und hättest ihn dann umgehauen. Christoph hat das doch gerade eben erklärt, wie es geht.
Ja, nein, aber ich hau nicht Leute in der U-Bahn um, da habe ich keinen Bock drauf, da tut mir die Hand weh danach oder irgendwas, ich keine Ahnung.
Das Tablet nehmen könnte, das ist ein Doppelnerd.
Scheiß Doppelnerd, der seinen Namen nicht schreiben kann.
Das ist so eine super Bezeichnung, das gefällt mir.
Wir sollten die Folge so nennen. Scheiß Doppelneut, dass er den Namen nicht schreiben kann.
Ist echt so Sache, Frankfurter U-Bahn, ey.
Ja, stimmt, habe ich auch schon einiges erlebt, muss ich sagen. Also ich hab mal einen erlebt, da war es total eng und es hat geregnet. Ich hatte einen Schirm dabei und dann habe ich mich irgendwie auf so einen Platz gezwängt und hatte halt so mein ganzes Graffel so bei mir und hatte eben auch den Schirm so irgendwie im Arm. Und der Schirm zeigte irgendwie in Richtung von einem, der mir schräg gegenüber saß. Und der Typ hatte wohl irgendwie, also er hat dann so halb aggressiv mich angemacht, ich soll mein Scheiß schwer, bla bla bla. Der hatte irgendwie die Angst oder die Befürchtung, dass das eine Schusswaffe sein könnte, dieser Schirm. Es war ganz eindeutig ein ganz normaler Schirm. Aber der hatte irgendwie so eine Schusswaffenassoziation, das hat er mir dann auch erklärt.
Er hat zu viele Agentenfilme gesehen.
Ja, genau. Ganz offensichtlich. Ist
immer ein Messer in der Schuhspitze und so.
Ja, genau. Also ganz offensichtlich auch durchgeknallter.
Aber, das ist doch
ja.
Das Schöne in Frankfurt, oder? Da sind so Gestörte, die aber dann einem am Ende doch nichts tun.
Genau.
Ja, ja, natürlich. Aber
oder auch doch.
Ja, das ist eben die Sache, das weißt du halt nie. Es passiert ja genau. Doch hin und wieder immer mal was, aber du weißt es halt nie, ja. Und
ja, meistens ist es natürlich am besten, du verhältst dich deeskalierend und
ja, im Grunde habe ich das ja auch versucht, indem ich einfach nachdem er das erste Mal gezeigt hat, dass man nicht diskutierend mit ihm umgehen kann, habe ich halt einfach weitergelesen. Ja,
nachdem du sehr wohl gesagt hast, dass du über ihn den Kopf geschüttelt hast.
Ich mache mich über dich lustig, Alter. Nur, dass du es weißt.
Ich habe mich ja nicht über ihn lustig
gemacht. Und jetzt rede ich nicht mehr mit dir.
Ignoriere ich dich und provoziere dich dadurch weiter. Das hätte deeskalierend gewirkt, wenn ich mich auf sein Niveau begeben hätte. Hätte ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, hier, hast schon recht,
Schlampe. Genau.
Ja, das wäre super gekommen, sicher. Nee.
Sehr schön.
Ja, ich habe ähnliche Situationen immer wieder, wenn meine Freundin beobachtet, dass Leute gegen Kinder irgendwie sich fehlverhalten. Also was weiß ich,
gegen ihre eigenen
Kinder natürlich. Leute Kinder schlagen oder sonst wie komplett fehlbehandeln. Dann muss ich sie auch immer festhalten, dass sie nicht auf die Leute losgeht. Weil wenn die irgendwo gegen ein Kind geschlagen wird, dann springt die mit ihren 1,58 Meter dem nächsten 2 Meter Schlägertypen mit ausrasierter Glatze an den Hals. Und bin ich auch immer so, dass ich mir auch immer, du bringst uns wegen der guten Sache aber irgendwann nochmal in Teufelsküche in Frankfurt. Aber das ist so ein Reflex, da kannst du sie dann auch nicht aufhalten. Ungerechtigkeiten gegen Kinder, da geht sie steil.
Ja,
ist ja natürlich, aber man muss natürlich, auf der einen Seite ist es richtig, sofort zu reagieren, auf der anderen Seite muss man sich manchmal auch fragen, wie ist hier die Situation, wer ist hier noch so und stehe ich am Ende alleine da mit irgendeinem Riesenmonster, der jetzt gerade...
Ja, und hilfst du dem Kind dadurch überhaupt?
Das auch noch, ja, genau. Nun ja, was haben wir noch für Themen?
Ihr habt Tatort aufgeschrieben. Wollen wir echt über diesen fürchterlichen Depri-Tatort reden? Nee, fürchterlich war er. Eigentlich war es ein guter Tatort. Ja, aber es war schon echt
gruselig. Ja, ich habe auch immer wieder zwischendurch zum Football weggeschaltet. Das war unterhaltsamer. Eli Manning hat auf die Mütze gekriegt.
Oh, das ist sehr unterhaltsam. Thomas
Kuhn auf die Mütze, was immer ein bisschen schade ist. Ja.
Ja. Tatort Kiel, Sibyl Kickeli und
Borowski, wie heißt der?
Der andere und Borowski, genau. Ich weiß nicht.
Axel
Mühle. Alte.
Oder?
Richtig.
Ah, ja, richtig.
Könnte sein.
Könnte sein. Alter Bösewicht wurde wieder aufgewärmt. Den gab es schon mal vor 3 Jahren. Ja, war wirklich sehr spannend. Schaut es euch in der Mediathek an. Das ist
echt spannend, sehr unangenehm. Erinnert so ein bisschen an so Psycho-Horror-Gedöns. Also so Saw nicht so schlimm oder so, aber schon so, oh.
Ja, ganz so schlimm. Ja, nee. Aber war doch schon wirklich gruselig. So ein bisschen wie diese, da gibt es so eine amerikanische Serie mit so Profilern. Ich verwechsel die alle. Criminal Minds? Könnte sein. Ich weiß nicht. Die ist auch sehr gruselig. So in die Richtung ging das, finde ich.
Ich habe es nicht gesehen. Wir haben es weggeschaltet und haben dann Walk the Line geguckt. Den kann ich jetzt aber nicht besprechen, weil ich nur so Ausschnitte gesehen habe.
Es lief so viel heute parallel Gutes. Elysium lief ja auch. Also ich weiß nicht, ob der gut ist, aber der hätte mich auch interessiert.
Habe ich neulich nochmal besprochen. Claudia hat ihn auch schon mal besprochen. Das war ja Thema in der Folge 300. Ich habe neulich auch nochmal so vor 20, 30 Folgen oder so habe ich nochmal, oder 15, 20 Folgen, besprochen. Aber ich habe gerade auf der Wikipedia mir das Ende von dem Tatort jetzt durchgelesen, ohne zu spoilern. Ist es wirklich so krass, dass sie sich offen lassen, den nochmal zu verwenden?
Ja.
Den Bösewicht? Mhm.
Krasse Sache.
Hä, dass die sich offen lassen, den noch... Ach so, du meinst, ob er überlebt?
Ja. Jedenfalls nicht. Nee, ich aus der Serie geschrieben.
Nicht so, dass er überlebt. Überleben tun die Bösewichte im Tatort ja meistens. Sie werden ja am Ende verhaftet und eingesperrt. Aber also, hier wird ja schon also, noch... Hier wird ja schon
nicht,
noch
ist nicht ganz plausibel, dass er es überlebt am Ende, aber...
Hier wird's ja, wie ein Bond-Bösewicht halt. Hier wird ja noch mehr offen gelassen, dass man ihn demnächst wieder verwenden kann.
Ja. Ja, doch. Also der hat schon was...
Der macht nicht Spaß, aber man guckt trotzdem hin.
Nee. Also es ist schon so ein Bösewicht, wo man so das Gefühl hat, okay, das ist so ein großer Gegenspieler, der soll auch bleiben. Oder soll vielleicht wiederkommen, oder?
Schon irgendwie auch eine neue Qualität für einen Tatort, oder? Dass man sich ja, einen Dauergegner aufbaut. Das ist also so eine Art Moriarty oder sowas. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so eine Sache, die im Tatort oft passiert.
Ja, es gibt so einige Dinge, die im Tatort jetzt, also da muss ich jetzt auch nochmal an was ich vorhin vergessen habe, bei dem Bond-Film, da kam bei uns in der Werbung kam eine Werbung für den neuen Til Schweiger-Tatort.
Stimmt, ja.
Wo ich nicht weiß, ob der, ich habe es gar nicht so richtig verstanden, ob der im Kino gezeigt wird oder haben die jetzt für den Fernseh-Tatort-Werbung?
Vor zwei Wochen, oder?
Der hätte sein sollen, wurde aber dann aufgrund der Nähe zu
verschoben, gell?
In Paris nicht gezeigt.
Ah, siehst du, wieso ich das jetzt nicht wusste, ist lustig. Ich war nämlich an dem Abend bei meiner Oma und die hat in der Fernsehzeitung vorgelesen, dass Nick Chiller kommt und hat dann gesagt, ach nee, du bist ja auch zu Besuch und das ist eh wieder so Action-Schieß-Zeug und hat ausgemacht. Und hat dann, deshalb habe ich gar nicht mitbekommen, dass er nicht gelaufen ist. Ich wusste nur, die Fernsehzeitung hat gesagt, Nick Chiller, alles klar.
Ja. Ja, also weißt du, dass für einen Tatort Kinowerbung gemacht wird?
Ja, aber...
Gab es früher auch nicht, gell? War früher auch nicht angebracht, aber das ist halt ein krasser Actionfilm.
Ja, klar.
Also,
ja, aber die probieren halt mal was. Also das ist ja auch neulich der aus Wiesbaden, wir haben ihn, glaube ich, schon 15 Mal gelobt.
Oh, der war so toll.
Ja, aber das ist
mein Lieblingstatort.
Auch, ganz eindeutig. Wir haben früher gar nicht bei James Bond gesagt, dass Moriarty auch mitspielt. Also nicht als Moriarty, aber als...
Der Schauspieler, der das in der Serie...
Ja.
Ah, oh, cool. Ja. Und konnte man ihn diesmal sehen, ohne zu denken, dass er Moriarty ist?
Ich habe ihn gesehen und sagte so, oh scheiße, der ist der Böse. Ach nee, der andere ist ja der Böse. Also hier.
Von was redet ihr? Moriarty ist doch aus...
Ja genau,
aus
der Schauspieler, der den aktuellen Moriarty spielt.
Oh Gott, wer ist denn das?
Ich weiß der den nicht. Chef von, der den C spielt, den Max bei James Bond.
Ah, okay.
Mhm. Ich habe den gesehen, alles so, klar. Oh, das ist der Böse. Ach nee, warte mal, der andere, der Christoph Waltz ist ja der Böse. Aber der ist auch immer der Böse. Ach, das ist ja stimmt, das ist ja auch Sherlock. Naja, dann guckst du erstmal weiter. Aber es war sofort die Assoziation da so, das ist der Böse, der ist böse. Der muss böse sein.
Um nochmal kurz auf Bond zurückzukommen, ich fand die Werbung so toll davor. Also es war halt extrem auf, ja, so Männer, junge und mittlere Alter, Männer abgestimmte Kinowerbung. Haufenweise Werbung für Games. Ganz toll, Assassin's Creed auf der großen Leinwand.
Ich habe zu meinem Vater gesagt, oh, das Spiel möchte ich spielen. Wie, das ist ein Spiel? Ja, das ist ein Computerspiel, ist alles gerendert. Das ist nicht ein Film?
Und noch krasser war es, glaube ich, war Fallout? Oder
Fallout 4?
Oder noch... Ja. Oder dieses, das, was auf der Xbox nur läuft. Wie heißt denn das, diese Serie, diese ganz Halo, berühmte Serie? Halo, war es ein Halo? Trailer? Ich weiß es nicht. Also irgendeins von diesen großen Action-Spielen, wo ich genau den gleichen Gedanken hatte, wo ich dachte so, boah, das sieht so, man kann es so gut wie nicht mehr unterscheiden von Filmen. Das
ist echt krass.
Und in 5 Jahren werden wir darauf zurückblicken und sagen, Mann, sah das noch hölzern aus.
Okay. Ja, klar. Aber jetzt, wenn wir jetzt, also vor 5 Jahren oder so, keine Ahnung, Red Dead Redemption oder so, kam es ja auch schon total filmisch vor.
Also wirklich tolle Trailer oder tolle Werbung und auch wahnsinnig viel Werbung, die auf Bond abgestimmt war. Man hatte das Gefühl,
das war super.
Okay, es wird so alles mit Bond beworben. Sogar Dinge, die mit dem Film überhaupt nichts zu tun haben und auch im Film gar nicht vorkamen. Also ich meine, klar, das Range Rover und sowas und Gillette und so, sehe ich noch ein. Aber Seat? Hä? Die haben auch nur irgendwie so ein Bond-Thema aufgenommen mit so ein paar Zitaten und so.
Ja.
Aber war dann halt auch ein veritabler Bond-Trailer oder Bond-Werbespot.
Ja.
Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Werbeblock davor.
Und fand ich auch erstaunlich gut. Oh, ich krieg gerade was reingereicht. Danke. Es gibt Muffins. Es gibt
wieder Muffins.
Brownie. Brownie.
Hast du doch vorhin erzählt, dass Brownies gemacht werden.
Ja.
Es hätte mich jetzt gewundert, wenn es sich in einen Muffin verwandelt hätte.
Ja, die sind für meine Arbeitskollegen eigentlich gemacht worden, weil die nämlich das Auto von der Jenny verkauft haben.
Ah, ja. Aber dann, ja, so gut, wenn die so nett waren, dann ansonsten hätte ich gesagt, wenn die für die Arbeitskollegen sind, dann ist das nicht schlimm, wenn du jetzt die Hälfte weg isst.
Nee, ich esse ja nur einen, der hat nicht mehr auf die Form gepasst.
Und der musste probiert werden, um diese
Qualität zu sicherzustellen. Den muss ich jetzt mal probieren. Ihr müsst mal die Sendung weiterfahren. Ich werde jetzt probieren.
Das ist eine gute Idee. Okay. Wir haben nämlich noch bekloppt viel. Also das, oh Gott. Ich komme heute spät ins Bett.
Naja, also Tatort haben wir jetzt durch. Die nächsten Themen, die hier stehen, stehen dann nur, damit wir sie in der Shownotes nicht vergessen. Das heißt, wir sind jetzt beim Thema kaputte Sendungen. Christoph, hast du noch irgendeine Ahnung, worum es da ging, bevor wir den Stefan fragen können? Aber der kann ja gerade nicht sprechen, hat er den Brownie im Mund.
Ich weiß nicht, wir hatten das letztes Mal schon mal aufgebracht, da ging es irgendwie, ich weiß nicht, ob es jemand gefragt hat oder so, darum, ob wir schon mal Sendungen völlig verkackt haben und dann doppelt aufnehmen mussten oder trotzdem gesendet haben, obwohl wir sie verkackt haben und was da so unsere Erinnerungen sind.
Okay, also ich kann mich nicht erinnern, wo die Frage uns gestellt worden ist, aber das kann ja sein, dass die an euch irgendwie an einen von euch persönlich gesendet wurde. In meiner Erinnerung würde ich sagen, wir haben im Cocktail-Podcast ganz am Anfang mal auf jeden Fall Sendungen bewusst in die Tonne gesteckt und neu aufgenommen.
Aber nur ganz am
Anfang. Ganz am Anfang, genau. Weil uns
die erste Folge haben wir dreimal aufgenommen.
Genau, weil die hat uns einfach nicht gefallen. Das war aber so, okay, das Projekt ist neu und wir müssen erst unseren Stil finden und dann machen wir mal eine Testaufnahme, hören uns die an, stellen fest, das war es nicht, machen es nochmal. Das ist später nicht mehr vorgekommen. Sneakpot würde ich...
Oh, doch.
So technische Fehler, ne? So nee, Aufnahme nicht gestartet oder so.
Aufnahme jetzt bei der Folge vom Iron Man. Insgesamt eine Folge, die, glaube ich, also ich schätze jetzt so im Rückblick 3 Stunden gedauert hat. Vielleicht war es auch nur 2 Stunden, ich weiß es nicht mehr.
2 Stunden, ja, das reicht.
Also auf jeden Fall lang. Und irgendwie nach 1,5 Stunden fällt uns auf, wir haben die Aufnahme nicht gestartet. Was dann dazu geführt hat, so kurzes Entsetzen. Es war Bullenhitze an dem Tag. Wir waren völlig im Arsch. Haben gesagt, okay, es hilft nichts, wir nehmen es nochmal auf. Und bis dahin hätte die Sendung echt viel Spaß gemacht. Und wir haben lustige Scherze gemacht und so. Und wir haben halt die gleichen Scherze wieder gemacht. Also, man hat so richtig gemerkt, so, okay, die anderen wissen jetzt, dass ein bestimmter Witz kommt.
Man macht dem anderen schon die richtige Vorlage, gell?
So, ja.
Ich muss jetzt das sagen, damit ihr gleich den schlechten Scherze machen kann.
Es war so witzig, wir haben so einen fatalistischen Spaß an diese Situation bekommen und haben dann irgendwie an dem Tag 5 Stunden aufgenommen oder so, oder gefühlt jedenfalls. Es war furchtbar.
Ist nicht so weit weg, also wenn es die Folge S6 Iron Man 2010 war, die ist 2 Stunden und 8 Minuten lang. Und mit
ja, Vor- genau.
und Nachbesprechung und Feststellung, dass das alles scheiße war und so weiter, haben wir locker bestimmt 5 Stunden da gesessen.
Ja.
Ja. Krass.
Das ist also das, wo ich mich dran erinnere, was wir
ja,
ordentlich verkackt haben.
Dann hatten wir noch die eine Sendung, die ist ja jetzt erst irgendwie 3, 4, 8 Folgen her, wo ich mein Aufnahmegerät falsch eingestellt hatte.
Was war da?
Und da ist mein Aufnahmegerät irgendwie so eingestellt worden, dass es alle 3 Sekunden meinen letzten Teilsatz wiederholt hat. Das, was du letzte Woche festgestellt hast, bevor wir aufnehmen.
Wie habt ihr das gefixt?
Gar nicht. Die Sendung ist leider online.
Die ist online und du wiederholst dich dauernd?
Wir haben es nicht gemerkt während der Aufnahme und irgendwie dann am nächsten Tag irgendwann. Ich habe es nicht.
Krass, muss ich mir anhören.
Welche ist denn das? Ganz gekriegt. Irgendeine, die ich mit der Claudia aufgenommen habe.
Ah, ist 3 Folgen her oder so oder 4 vielleicht.
Okay, krass.
Ja, ich habe sie auch noch nicht gehört. Ich habe nur die ganzen Beschwerden gelesen, dass das irgendwie kaputt ist und so und habe dann aber auch nochmal versucht, da was zu reparieren, habe es aber auch nicht hinbekommen. Das hätte man neu aufnehmen müssen. Also das geht nicht anders, aber haben wir halt nicht. Ja.
Du hast schon mal eine repariert, Bob, die der Lucius verknarzt hat. Da saß der irgendwie oder lag der neben mir und hat irgendwie so Babygeräusche gemacht. Und es klang in unseren Ohren während der Aufnahme so, ja, das ist so im Hintergrund, das passt schon. Und dann hast du irgendwie während des Schneidens gemerkt, so, oh, das ist viel zu laut.
Ja, ich...
Und das hast du dann, glaube ich, irgendwie noch rausgefiltert.
Ich hab, ja, das Ding war, Skype hat da sehr gut den Dienst geleistet, weil Skype ist ja so, wenn ich jetzt spreche, dann dreht es eure Spur in meinem Kopfhörer in dem Augenblick leise, weil es merkt, dass ich gerade rede. Also dann werdet ihr so ein bisschen runtergedrückt. Und eure Aufnahmegeräte laufen ja jetzt aber noch mit und am Schluss benutzen wir ja nicht das, was ich jetzt in meinem Kopfhörer rede, von euch, sondern wir benutzen das, was ihr bei euch aufnehmt, also den sogenannten Double-Ender oder in dem Fall jetzt einen Triple-Ender. Das heißt, da ist dieser Effekt ja nicht drauf. Auf der Spur vom Christoph ist ja jetzt, während ich rede, trotzdem die volle Aufnahmepegel drauf. Und da hat der Lucius im Hintergrund immer Geräusche gemacht, während ich gesprochen habe. Aber man hat es nicht so, also ich habe es während der Aufnahme nicht gemerkt, weil ich rede ja und dann ist in meinem Kopfhörer Christophs Spur leise. Und hinterher beim Schnitt habe ich dann natürlich die Originalspur von Christoph gehabt und das Auphonic hat das auch nicht so richtig rausgerechnet oder zumindest nicht genug, sodass der...
Warum auch? Da redet ja jemand.
Genau, da redet ja jemand und Lucius hat dann halt seine Redeanteile in der Sendung gehabt mit irgendwelchem Babygebrabbel und im Nachhinein war es dann so, dass ich die Sendung einfach nochmal habe. Ich habe einfach im Schnitt quasi deine Spur, die gute von deiner Aufnahme, von deinem Aufnahmegerät durch die vermeintlich schlechte, die ich aus Sicherheitsgründen hier mit zum Glück mitgeschnitten habe, habe ich einfach nochmal ausgetauscht und habe, dann klingst du natürlich dumpfer und irgendwie telefonartig und so, aber dieser Runterregelungseffekt, den Skype in dem Augenblick hatte, ist da irgendwie ganz okay mit drin und es war dann immer noch nicht gut, aber es war besser und das haben wir dann nochmal nachveröffentlicht. Ja.
Sonst fällt mir nicht ein, dass wir groß was verkackt hätten.
Aber habt ihr mal euch irgendwie eine der, weiß ich nicht, ersten 50, 60, 70 Folgen gegeben.
Die sind wahrscheinlich alle verkackt, gell?
Die sind halt anders als das, was wir jetzt tun.
Ich habe lange keine gehört. Ich muss mal wieder eine hören.
Ich habe neulich, glaube ich, mal die 1 gehört. Das geht ja schnell, das sind nur 10 Minuten oder so. Oder 5 Stunden.
Ja, ich weiß. Ich wollte nicht, dass wir länger aufhören.
Das wollte ich jetzt gar nicht ausrollen.
Ja, nein, ich weiß, dass es kommt.
Nein, wollte ich nicht.
Das war so ein Gangsterfilm, gell?
Ja,
das
war ein super Film. American Gangster mit Denzel Washington. Nee, aber neulich hat irgendjemand nachgefragt. Wir wurden auf Twitter gefragt, ob man unsere Folge 1 noch irgendwo hören kann. Und ich habe dann mit dem entsprechenden Link geantwortet und auch dazu gesagt, dass es alle Folgen von uns online gibt, alle 412 Stück jetzt mit der, beziehungsweise sind ja noch mehr mit den Sonderfolgen.
Wahnsinn.
Und der meinte dann auch, dass er sich die anhören würde. Und ich dachte mir so, also wenn du das wirklich tun möchtest, dann bitte, aber das ist nicht schön. Aber hey, man steht dazu, oder? Das ist halt so. Das ist,
ja. Natürlich, klar.
Ja, klar. Also.
Der Stefan und ich haben mal eine Folge aufgenommen bei uns an der Uni, vor der Uni, bei strömendem Regen.
Oh ja, stimmt.
Da würde ich auch gerne mal wissen, wie die klingt. Das würden wir heute auch nicht mehr machen, so.
Doch, da hatten wir das schöne Aufnahmegerät schon.
Ja, aber man hört den Regen halt.
Ja, aber warum? Ich glaube, das war eine ganz gute Atmo.
Ja? Ja. Mal wieder hören.
Naja.
Rausfinden, welche Folge das war.
Ja, ich überlege gerade, was haben wir denn da geredet? Ist schon ein bisschen her. So ungefähr 300
Geht
Folgen.
Geht euch das auch so, dass ihr manchmal, wenn ihr an einen bestimmten Film denkt, dann wisst ihr, wo wir die Folge dazu, also wenn es so Sonderfolgen waren, wo man sagt, da haben wir an der Raststätte vom McDonald's aufgenommen oder da haben wir irgendwie an der Uni im Park aufgenommen oder da haben wir da auf diesem Stein gesessen oder da haben wir hinten in diesem Beet gesessen oder so.
Geht mir bei manchen so, aber was ich eher habe, ist, dass ich noch weiß, wo ich war, als ich die Folge gehört habe.
Ja, das weiß ich, habe ich auch ganz oft.
Ja, das stimmt. Das geht mir auch bei anderen Podcasts so.
Ja, aber komischerweise auch bei unseren. Obwohl ich selbst dabei war, wenn ich es aufgenommen habe.
Dann ist dir aber präsenter, wo du gewesen bist, als du es gehört hast, als wie das war, als es aufgenommen wurde.
Mhm.
Das ist auch interessant, ja. Aber ich weiß zum Beispiel immer, wo wir diese Folge zum Thema Splice, diesen
Kommentar. Ja, genau. Daran muss ich auch gerade denken. Ja. Und haben wir nicht in der gleichen Folge auch über diesen japanischen Riesenroboter-Anime-Unsinn geredet?
Oh ja, ja.
Und da bist also nicht Unsinn natürlich, sondern ganz toll.
Da bist du danach noch an den Flughafen gefahren.
Ja, richtig. Ja.
Ach, du meinst Evangelion, ja, haben wir.
Evangelion, ja. Genau. Das war alles der gleiche Tag, genau. Meine Berühmtheit begann da.
Ah, ja, ja, deine 5 Minutes of Fame, ja, mit Stefan Raab. Mhm. Das weiß auch keiner mehr, richtig, oder?
Nee, es ist so lange her. Das ist Wahnsinn.
Tja, ich sehe gerade auf dem Foto, da waren wir alle zu fünft komplett. Das ist auch eine von den,
stimmt, ja,
seltenen Folgen. Also für die Leute, die das jetzt nachhören wollen, Folge 131.
Was?
Splice. 131. Boah, das ist echt krass lang her.
Ja. Das kommt einem jetzt so lange hervor, aber bei 131 dachten wir schon, oder waren wir überzeugt, dass wir Podcast-Profis sind. Gut, waren wir da.
1. Juni 2010.
Wahnsinn.
Krass.
Tja. Nee, Podcast ist aber ein gutes Thema. Wir haben ja gerade heute schon mal einen aufgenommen. Wir sitzen ja heute zum zweiten Mal schon zusammen vor dem Mikrofon.
Wir nehmen jetzt schon wieder eine Stunde 15 auf, Leute.
Wir sind jetzt schon wieder, in der vierten Stunde.
Ja. Heute Morgen haben wir zusammengesessen bei mir im Wohnzimmer. Jetzt sitzen wir jeder bei uns zu Hause. Was haben wir heute Morgen gemacht?
Ja, Cockpot aufgenommen.
Ah, da kommt's wieder. Das ist die interne Bezeichnung. Ja, Cocktail-Podcast, Folge 30. Wollen wir schon verraten, worum es geht, oder lassen wir das?
Wir haben ja schon angeteased. Es geht im weitesten Sinne um Obst.
Ja, stimmt. Das hast du auf Twitter angeteased.
Genau. Aber was genau, das? Nein, noch nicht.
Okay. Aber schön war es, oder? Mein neues Equipment, wie findet ihr es?
Sehr gut.
Ja, war richtig gut.
Gefällt, ja.
Ja, ich fand es auch irgendwie schön, dass es jetzt mal zum Einsatz gekommen ist. Ich habe mir ja vor einiger Zeit ein neues Audio-Interface gekauft, damit ich jetzt endlich mal mehrkanalig aufnehmen kann. Ich konnte das bisher bei Stereo schon machen, aber mit 3 oder 4 Kanälen oder noch mehr ging nicht. Jetzt habe ich mir ein Sapphire Pro 24, heißt es, glaube ich, von Focusrite mal gegönnt. Und jetzt kann ich zumindest mal 4-kanalig problemlos machen. Mehrkanalig geht dann auch noch. Dann müsste ich so ein externes Mikro-Dings mit Digitalanschluss, bla. Ist auch egal. Jedenfalls, jetzt kann man sich ordentlich zu viert um einen Tisch setzen und kann jedem ein eigenes Mikro und einen eigenen Kopfhörer hinstellen und kann die Kanäle alle separat aufzeichnen. Und ich könnte auch noch jemanden per Skype zuschalten und den auch noch da reinmischen, sodass alle im Kopfhörer den hören können und schicke N-1 zurückgeschickt wird und so. Das ist schon fein. Und das Ganze mit niedriger Latenz und über Firewire angeschlossen. Funktioniert mit Reaper super. Finde ich gut.
Ist Reaper nicht eine Kampfdrohne?
Auch, ja. Aber auch eine Digital Audio Workstation, wie es so schön heißt. Also eine Schnittsoftware und eine Workstation-Software für Audio halt. Das Ding, wo du heute die ganze Zeit drauf gestarrt hast, wo die große Uhr lief, das ist Reaper gewesen. Das Graue im oberen Bereich meines Displays. Ja, da nochmal herzlichen Dank an Ralf Stockmann vom Ultraschall-Projekt, der den Reaper so umgebaut hat, dass er für Podcasts noch viel schöner ist, als er es ohnehin schon war. Und all die Knöpfe, die man als Podcaster braucht, da sind, wo sie hingehören, und all die Knöpfe, die die Musiker brauchen, die wir nicht brauchen, einfach irgendwie irgendwo versteckt werden, wo man sie nicht mehr findet. Weil wir sie eh nicht brauchen. Das ist schön. Und jetzt habe ich, jetzt hat man halt so schicke Features wie mehrere Kopfhörermixe machen oder was weiß ich. Ich könnte einen separaten Mix machen, der in den Livestream rausgeht, und einen separaten Mix, den wir in den Kopfhörern hören, und dann nochmal einen separaten Mix, den der oder die, der am Skype hängt, hört. Das kann man live miteinander alle diese Mixes erstellen und dann halt umschalten, welchen man jetzt hören will und so. Also sehr flexibel, gefällt mir gut. Ich bin noch nicht ganz durch alle Möglichkeiten durch sozusagen. Ich habe jetzt immer mal 1-2 Setups ausprobiert und ich habe theoretisch noch mehr Möglichkeiten, was ich alles tun könnte, wo ich aber noch gar nicht so genau weiß, was davon jetzt besser ist. Also ich bin noch im Spielen und es ist begeistert mich nach wie vor, dieses Ding.
Okay, hast du gesagt, wie das Audio-Interface heißt?
Ja, habe ich gesagt. Die Firma heißt Focusrite und das Gerät heißt Sapphire Pro 24. Es gibt davon auch noch eine Version, die heißt Sapphire Pro 24 DSP. Wie der Name nahelegt, ist da ein Digital Sound Processor drin. Das heißt, da hätte man dann auch noch direkt Hardware-Effekte wie Kompressor, Limiter und solche Sachen in Hardware mit drin. Sicher auch schick, aber ich habe das Ding gebraucht gekauft bei eBay. Und mir war es dann am Ende egal, ob es jetzt das mit oder ohne DSP wird. Im Endeffekt war mir wichtig, dass ich da ein Schnäppchen schieße. Ich hatte so meine Preisgrenze, was ich ausgeben wollte. Und am Ende ist jetzt das geworden und das ist auch okay so.
Darf man sagen, was sowas kostet?
Ich glaube, neu kostet das um die 250 Euro und ich habe es jetzt gekauft für knapp über 100.
Das geht ja.
Ja. Und dafür, ja, freut mich das. Weil ich bin schon relativ lang dabei, nach so einem Ding zu jagen. Und eine Zeit lang lagen die immer alle bei 180, 160, 180. So sprang das immer hin und her auf eBay. Wenn dann mal eins irgendwo so bei 140 war, dann habe ich es jedes Mal verpasst oder bin irgendwie überboten worden oder war gerade im Zug, wenn das ablief oder sonst irgendeine Scheiße. Und jetzt hat es mal hingehauen und ich habe ein gutes Schnäppchen gemacht und jetzt steht es hier auf dem Tisch. Ja, so viel zum Thema Audio-Interface. Macht die Welt schöner und macht, dass ich jetzt eben vernünftig, ich habe vorher immer diese Stereo-Mischung, habe ich übers Mischpult dann so gemacht, dass ich von dem Stereo-Kanal den rechten und den linken Kanal benutzt habe, um zwei Kanäle trennen zu können. Das ist natürlich eine üble Krücke, weil geht halt auch nicht weiter als diese zwei Kanäle. Aber dann kannst du halt über einen Stereo-Eingang am Rechner einfach schon mal zwei Kanäle aufnehmen und kannst irgendwie den einen Sprecher auf den linken und den anderen Sprecher auf den rechten Kanal und dann im Computer hinterher dieses Stereo-Signal auf zwei Spuren auftrennen und dann hast du da sozusagen zwei Kanal für Arme. Aber das hat jetzt ein Ende.
Das kannst du jetzt alles in schön.
Genau. Und heute haben wir es zum ersten Mal benutzt mit unserer, insgesamt war es eine Vierkanalaufnahme, drei Sprecher und eine für die Soundeffekte. Und dann war das ganz nett.
Für die Soundeffekte, das klingt so, als würden wir...
Hast du nicht immer gehört, wenn ich immer das Boing-Boing-Boing eingespielt habe?
Als hätten wir mal das Knallboom.
Obwohl, heute hatten wir genug Zoten dabei, das würde sich lohnen.
Oh, ja, stimmt. So ein Boing-Boing wäre gar nicht so schlecht. Soundeffekte heißt in dem Fall den Aufsprecher von unserem Opener und von der Claudia.
Genau.
Ja, oder? Ja. Mehr sind es, glaube ich, nicht.
Das waren die zwei, aber... Das ist doch auch schön, wenn man da so sitzt in der Aufnahmesituation und man kann die live einspielen.
Ja, total. Bisher war das ja immer so, dass ich das, was die Claudia sagt, Freestyle eingesprochen habe, dass wir wissen, wie wir zu reagieren haben.
Genau.
Also da habe ich dann immer gesagt, in Claudias Stimme natürlich möglichst, herzlich willkommen zum Cocktail-Podcast und so weiter und so weiter. Heute mit, und dann habe ich auf dich gezeigt und dann musstest du sagen.
Robert Krüger.
Genau, und dann so weiter.
Ja, genau. Das heute musstest du natürlich immer noch auf uns zeigen, aber Claudia hat ihren Part sozusagen in unseren Kopfhörern selber gesprochen und ich finde, das bringt einen irgendwie so anders rein. So.
Ja, stimmt schon.
Ja, also wenn ich jetzt die Musik, das Problem bei uns ist ja immer, weshalb wir das auch nie live mischen können, das haben unsere Hörer, die im Sneakpot möglicherweise schon mal live gehört haben, auch schon gemerkt, unsere Musik, wenn wir live podcasten, es ist halt nicht so ein Jingle, der am Ende ausklingt und dann fangen wir an zu sprechen, sondern es gibt ja bei uns diese Begrüßung und danach kommt die Musik ja nochmal wieder. Und da kann man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn das geschnitten wird, das ist ja nie gleich lang. Also es gibt sozusagen einen Anfangsteil, dann gibt es so ein Bett unter der Einleitung und dann gibt es so das Endstück, was dann nochmal hinten an das Bett drankommt und wo es dann nochmal laut wird. Und das könnte man jetzt live fahren, wenn man irgendwie so zwei Audioschnipsel noch live ineinander mischen könnte, dann müsste man so DJ-Qualitäten haben, aber das machen wir halt nie. Wir legen das immer hinterher drunter. Und es ist beim Cocktail-Podcast genauso. Also es wäre jetzt irgendwie dann noch viel mehr Aufwand, sich zu konzentrieren, weil ich meinen Namen sagen muss, während ich noch live die Musik ineinander mischen muss. Das machen wir dann irgendwie doch nicht.
Das ist auch viel zu umständlich.
Es würde schon gehen. Ich glaube, jeder DJ, der live vor Publikum irgendwelche Platten ineinander laufen lässt, würde uns schreiend auslachen, aber kriegen wir halt nicht hin. Sind wir halt irgendwie zu ungeschickt für. So, also wir sind quasi nicht reif für die Olympischen Spiele des Podcastings, aber die echten Olympischen Spiele kommen ja jetzt dann sowieso nicht hierher, oder was, oder wie?
Du möchtest, dass ich da jetzt was zu sage?
Du hast es in das Dokument geschrieben, ich kann da nichts für.
Ich finde schon lustig, Bob, dass du sagst, die echten Olympischen Spiele kommen jetzt ja doch nicht zu uns, als wäre das so beschlossen gewesen, wenn es da heute ein Jahr gegeben hätte.
War also eine herbeigestrickte Überleitung, die ich so stolz war, jetzt noch nicht hier so madig.
Ich meine, es ging ja hier nur jetzt praktisch um das Okay, ob wir uns überhaupt bewerben, oder?
Ob Hamburg
sich richtig verstanden.
Also Hamburg und Kiel sich bewerben.
Ja, genau. Und ist ganz knapp gescheitert, ne?
Ja, mit 51% dagegen. Ja.
Ja. Und das missfällt dir?
Ja, ziemlich. Also die Hörer wissen ja, dass ich ein großer Olympia-Fan bin und dann natürlich gerne in Deutschland Olympische Spiele gesehen hätte und garantiert auch dahin gefahren wäre und keine Ahnung, entweder Volunteer gemacht hätte oder mir Karten für alles Mögliche gekauft hätte. Ich glaube, ich hätte heute, wenn das heute, also wenn die Zusage irgendwann, nein, es wäre ja nicht heute gewesen, es ist glaube ich in 7 Monaten oder so, ist diese Versammlung, wo das dann entschieden worden wäre und wo es, wenn es dann Hamburg geworden wäre, hätte ich glaube ich an dem Tag angefangen zu sparen, damit ich mir Karten für die Eröffnung für alles kaufen kann. Also das ist echt, ich war ja in London bei den Spielen gewesen und ja, ich finde einfach Olympische Spiele, diese ja, friedliche Zusammenkunft der Nationen, dieser sportliche Wettkampf, dieses Event. Also ich habe ja im Podcast auch sehr ausführlich über London berichtet, wie es da war. Das ist einfach so eine tolle Atmosphäre in der Stadt, so wundervoll. Und ich hätte es mir halt sehr gewünscht, das eben noch in Deutschland zu erleben. Wir haben es ja 2006 bei der Fußball-WM schon erlebt, wie es sein kann, wenn in Deutschland sowas ausgerichtet würde oder so ein großes sportliches Event ausgerichtet würde. Und wenn sich Deutschland jetzt von Hamburg und Kiel aus nochmal der Welt so zeigen könnte bei so einem fröhlichen sportlichen Event, das hätte ich wundervoll gefunden. Also finde es halt sehr schade, dass die Leute dann sagen, wir bleiben alle auf den Kosten sitzen. Ja, am Ende zahlt es der Bund. Also natürlich kostet es viel Geld, aber das kann man halt nicht aufwiegen mit dem, was an Image, was an natürlich auch für die Händler vor Ort an Umsätzen zu machen ist bei so einem Ereignis. Also das ist halt unglaublich. Also ich habe es in London erlebt, das war halt bis 3 Uhr nachts alle Pubs rammelvoll. Immer, jede Nacht. Und das waren halt nicht Banker, sondern das waren Olympiatouristen, die mit ihrer Fahne umhergezogen sind für ihr Land. Jeden Abend.
Ich dachte, die haben jetzt nur abgelehnt wegen Terrorangst oder so.
Ja, wahrscheinlich. Nee, die haben vor allem, glaube ich, weil es halt zu große Eingriffe in die Stadt für zu wenig Benefit.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, natürlich werden da Stadien gebaut, die man danach vielleicht nie wieder benutzt. Oder es ist halt ein Radsportstadion, ist halt nach Olympischen oder außerhalb von Olympischen Spielen nahezu irrelevant. Also es tut mir jetzt leid für unsere Radsport-Fan-Hörer, aber es passiert ja außerhalb der Olympischen Spiele, passiert also zum Beispiel Radsport, also Bahnrad, natürlich oder nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit, genauso wie weiß ich nicht, Rudern oder so, wenn da jetzt große Ruderstrecken angelegt werden würden. Aber gerade zum Beispiel der Hamburg Triathlon oder so, die zeigen ja jedes Jahr, wie tolle Sachen sie schaffen, in der Stadt zu machen.
Das stimmt, das war auch, haben wir schon drüber gesprochen, dieses Jahr war wirklich toll.
Ja, genau. Und natürlich musst du dann, du musst halt eine riesen Leichtathletik-Arena bauen. Klar, du musst ein olympisches Dorf bauen, aber in dem Olympischen Dorf, also auch in dem Olympischen Dorf von 1972, da wohnen jetzt halt noch Leute. Also es ist halt nicht so, jo, wir bauen ein Olympisches Dorf und danach vergammelt es oder wird wieder gesprengt und zurückgebaut und irgendjemand bezahlt 1 Milliarde dafür oder so. Es ist halt auch eine krasse Investition in die Infrastruktur. Und da
kann man ja Flüchtlinge drin unterbringen.
Zum Beispiel könnte man
auch Flüchtlinge drin. Finde ich nicht so abwegig, das Argument, weil das ja auch eins der Argumente war, die so im Raum waren in den letzten Tagen. Das ganze Geld, was das kostet, davon können wir so und so viel Flüchtlingsunterkünfte bauen. Ja, stimmt natürlich. Auf der anderen Seite wird da ignoriert, dass das Geld ja da ist. Also ist ja nicht so, dass dieses Geld, was in Olympia investiert würde, also ich bin jetzt kein großer Verfechter von Olympia in Hamburg, überhaupt nicht, aber ich fand dieses Argument so albern, weil das Geld, was da investiert wird, das fehlt halt nicht fehlt halt nicht bei den Flüchtlingen. Das ist Quatsch.
Nee, natürlich nicht. Und auch bis 2024. Also Hoffen wir mal alle, dass sich das dann alles wieder ein bisschen. Natürlich müsste man jetzt demnächst anfangen zu investieren, damit das dann alles fertig wäre. Aber, also.
Ich meine, das ist im Endeffekt genau das gleiche Argument, was ja bei den Flüchtlingen genau andersrum immer aufgenommen wird. Wir stecken so viel Geld in die Flüchtlinge und uns fehlt's dann. Wer von uns hat sich in irgendeiner Weise bisher irgendwie einschränken müssen? Also, total albern.
Ja.
Genau. Immer dieses Argument, unsere Omas verhungern. Nein, tun sie nicht. Das ist Quatsch. Und wenn, dann liegt es nicht an den.
Ich fand es jetzt interessant, dass die, wie die Hochrechnungen daneben gelegen haben, ne? Also noch ein paar Stunden hieß es irgendwie, ja, 56% für Ja zeichnen sich ab und so. Ich meine, im Endeffekt ist es sehr knapp ausgegangen, aber wenn die Hochrechnungen sagen Ja und am Ende ist es Nein, dann war die Hochrechnung für einen Klotz. Also das ist halt.
Ja, stimmt.
Ja. Naja, so ist das mit den Hochrechnungen.
Tja, gut, jetzt sind wir natürlich gespannt, wo Olympia dann hinkommt, gell?
Ja, entweder ist Los Angeles oder weiß nicht, wer noch auf der Liste ist, aber.
Dann wären es die Homeland Security Spiele schlechthin. Das wird furchtbar, wenn es Los Angeles kriegt.
Naja, gut, weiß aber auch nicht, was 24 sein wird, gell?
Ja, aber das geht im Endeffekt immer schneller, als man meint. Das klingt jetzt noch so weit weg und dann drehst du dich zweimal im Bett um und dann ist es 2025. Also.
Gott, da sind wir fast 50. Ja. Das ist echt krass.
Ja, dann fahre ich da trotzdem hin.
Ich habe neulich jetzt erst wieder den Satz gesagt, nachdem ich ja gerade Geburtstag hatte, so jetzt, wo ich dann bald 40 bin, ist dann auch immer angeguckt krass, und so, weißt du? Ja. Ich so, ja und? Ist doch nicht mehr weit.
Naja. Wahnsinn.
Naja.
Ja, mich macht es jedenfalls traurig.
Dass du bald 40 bist oder dass die.
Ja.
Nein, das. Mich macht es traurig, dass du bald 40 bist, Bob. Aber sonst macht mich die Sache mit den Olympischen Spielen.
Warum? Weil du dann 41 bist?
Ich habe es heute erst wieder in einem Gespräch mit jemandem darüber gesprochen, dass ich hatte neulich einen Tweet gelesen. Ich weiß jetzt leider, kann ich gerade keine Quellenangabe, das trifft mich jetzt etwas unvorbereitet. Der Tweet ging ungefähr so, dass es hieß: Ich bin 40, aber fühle mich wie 20, außer wenn ich mit 20-Jährigen weg bin, dann, ja, ich bin 40.
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen.
Da ist natürlich was Wahres dran, weil die Person, mit der ich gesprochen habe, auch davon berichtet hat, dass sie mit sehr viel jüngeren Leuten weg war und sich so im Alltag mit denen ganz gut versteht, so auf der Arbeit, so ein Arbeitskollegen gewesen zum Teil, dass es da okay ist, dass da Leute 10, 15 Jahre jünger sind und dann aber abends mit denen ausgegangen ist und die sich dann so ganz andere Ziele dabei, warum sie ausgehen und wie sie ausgehen und wie sie sich dann benehmen und so. Und dann steht man dann, wenn man ein bisschen älter ist, daneben und denkt sich, ja, ich fühle mich zwar noch jung, aber
ich bin zu alt für den Scheiß.
So. Das, ja, dann so diese Erkenntnis, so ich bin doch irgendwie älter. Das merkt man immer dann, wenn man sich vergleicht sozusagen.
Tja.
Naja.
Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Budapest, Paris und Rom sich neben Los Angeles noch bewerben.
Oh Gott, Budapest, herrlich.
Ja, da, die kriegen das ja wohl hoffentlich nicht da und mit ihrem komischen Dings da, dem Typ. Ich finde jetzt da kein Wort, wo ich nicht für abmahnbar bin.
Ja, aber dann Los Angeles, Paris, Rom. So. Hatten alle schon mal die Spiele.
Ja, stimmt.
Ja. Tja, so ist dann halt, ne?
Na gut, wobei dieses Jahr könnte es durchaus auch Paris werden, ja?
Das wird, ich habe auch gerade geguckt, das wird erst am 11. September 2017 entschieden in Peru.
Also da ist noch ein bisschen hin. Ja, bis dahin ist vieles noch passiert.
Okay, lassen wir das Thema gut sein. Damit sind wir soweit durch, oder? Habt ihr noch was? Stefan hat da jetzt noch 40 hingeschrieben, aber das ist ja kein Thema. Oder möchtest du da noch weiter zu sprechen?
Nein, ich hab das hingeschrieben, damit ich das in die Show Notes schreiben kann. Aber das kommt
unten hin, was du. Ach nee, da kommen die Tags. Entschuldige, ich bringe alles durcheinander.
Ja, ich meine, das sollte eigentlich zu den Tags.
Die,
so war es gemeint.
Genau, für die Hörer, wenn wir eh schon so viel darüber geredet haben, wie es hier hinter den Kulissen zugeht, wir gucken alle parallel auf einen Google-Doc und ändern uns gegenseitig immer den Cursor weg, um uns zu ärgern und bringen uns damit aus dem Konzept. Das gehört hier irgendwie dazu. so Edit Wars.
Aber du merkst fast gar nicht, oder?
Nö, aber früher hast du ja auch noch mehr Scheiß gemacht, Stefan. Früher hast du ja mal den schönen Satz gesagt, wenn du irgendwas durchstreichen wolltest und hast es dann in Comic Sans umgewandelt und hast dann irgendwann mal den Satz gesagt, Comic Sans ist doch wie durchgestrichen.
Ja.
Da muss ich immer mit einem Lächeln an zurückdenken. Der klingt mir noch nach, der Satz.
Damit habe ich es geschafft, zu dir in deine Zitatensammlung zu kommen.
Das stimmt, ich habe so eine Zitate-App, wo ich Zitate von berühmten und weniger berühmten Menschen sammle und da steht ein Zitat von Stefan Giesbert drin. Das ist genau das. Comic Sans ist doch wie durchgestrichen. Genau. Ja. Nee, da hast du dich verewigt, ganz ohne Zweifel.
Ja.
Verdammt, jetzt wollte ich das Wort Robert in Comic Sans umändern. Habe ich nicht als Schriftart. Oh. Seltsam.
Ich könnte jetzt sagen, komm, mache ich für dich, aber das bringe ich nicht übers Herz.
Damit ich dann Robert den Comic Sans umändere. Ja, sehr
gut. Und auch noch danke. Groß gemacht. Super. Bevor das jetzt hier ausfasert, sage ich zu den Hörern, wir haben ein bisschen wenig Kommentare in letzter Zeit und wir freuen uns wirklich, wenn ihr mehr Kommentare schreiben würdet auf sneakpod.de oder auf Facebook oder Twitter. Und natürlich nächste Woche wieder reinhört, wenn wir wahrscheinlich wieder in der Sneak waren.
So sieht's mal aus.
Oh Gott, das Dokument dreht gerade durch.
Das Einzige, was hier ausfasert, ist der Vorhang, denn der ist zu und alle Fragen offen.
Und wer ist betroffen?
Das betroffen ist diesmal niemand, nur ausgefasert.
Okay, alles klar.
Gut. Oh Gott. Und tschüss.
Tschüss.